Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hui, die neue Folge wird voll und toll und das unter anderem wegen dieser Themen. Osasuna, wow, Valladolid, ciao. Dazu gab es das Thema Rekorde. Joaquin hat ihn, so viel sei schon mal verraten. Ter Stegen hat ihn nicht. Wir sagen Adios zu La Liga Santander, also zumindest zum Namen und zum alten Logo. Auch Adios zu Karim Benzema, sagen aber auch Hallo zu den Aufsteigern, die schon bekannt sind, zur Septima, also dem 7. Europapokal vom FC Sevilla. Es ist viel passiert, gibt viel zu bereden. Gut, dass Alex dabei ist, sonst würde ich mich hier noch mehr verhaspeln. Bist du fit, Kollege?
Ja, geht so, ne? Ich habe ein anstrengendes Wochenende hinter mir. Und nein, ich war nicht auf Rock im Park. Aber bei dem Wetter gibt es noch andere Verlockungen.
Ja, die schöne Bergkirch war in Erlangen. Da war ich zumindest am Freitag.
Die Bergkirch war in Erlangen, ja, die war verlockend. Und die, hat dafür gesorgt, dass ich etwas angeschlagen bin auf den zweiten Tag hintereinander. Ja, also ich hangel mich hier so ein bisschen jetzt durch die Podcast-Folge. Ich habe natürlich gestern auf dem Sofa liegend hier La Liga geschaut, aber gefühlt habe ich die Hälfte schon wieder vergessen, die gestern passiert ist.
Ich helfe dir da gerne auf die Sprünge, denn ich bin mehr oder weniger für die Stimme noch ein bisschen angekratzt. Das kommt aber nicht von irgendwelchen, Maßkrügen wie bei dir vielleicht. Ich war fast eher beim Sport am Samstag, Rock im Park, unter anderem hier Sum 41 Bullet for my Valentine und auch Bring Me the Horizon gesehen, Megashow. Aber das eben war mehr rumgezappelt und rumgeschubst als irgendwie trinken, weil einfach 6,50 € das Bier plus 3 Euro Pfand. Aber gut, ich glaube auf dem Berg, was war es, 12 Euro irgendwas die Maß. Ist ja auch nochmal eine andere Liga, wie das halt heutzutage so ist.
Wie das heutzutage so ist, der Durst ist teuer,
ja.
Ne?
Ja. Durst ist teuer. Auch deswegen war ich öfter bei Rock im Park mit meinem Becher, wenn ich mir mal einen Becher gegönnt habe. Da gibt es so Trinkwasserstellen, wo es dann aus dem Hahn rauskommt und dann einfach da getrunken, weil, sonst betrunken ist, kann teuer werden mittlerweile. Also, wir haben eine volle Folge für euch vorbereitet, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Es gibt einiges auch an Fragen und Input, unter anderem vom André, vom Luis Scholl. Endlich wird auch mal Hassans Frage heute zum Einsatz kommen. Danke dafür. Es wird hier aber diese Folge wird nicht unser richtiger Saisonabschluss sein mit den Tiki-Taka-Awards und Team der Saison und so weiter. Nein, es ist einfach so viel passiert rund um den letzten Spieltag. Wie gesagt, auch noch ein bisschen Europa-League-Finale und Segunda Division und Schiedsrichterabschied. Deswegen wird das noch die nächsten Tage separat kommen. Da könnt ihr euch uns auch gerne noch schreiben, was ihr so an Ideen, Wünschen habt mit irgendwie Kategorien oder Flop der Saison hier, was ihr sonst noch so haben wollt. Das kommt alles noch, aber heute eben erstmal primär alles so rund um den letzten Spieltag. Aber um das erstmal so zusammen zu rappen, die Saison nochmal ist beendet. Wir haben es geschafft. Gratulation an uns alle fürs Durchhalten, denn es war vermutlich die längste Saison aller Zeiten. Es ging ja schon im August los, dann war die lange WM-Unterbrechung. Also wir reden jetzt von 296 Tagen zwischen dem ersten und letzten Spieltag. Das hat schon mal ganz schön geschlaucht für Madridistas sowieso, weil irgendwie in allen Wettbewerben ewig mit dabei. Und wie war das vor der Länderspielpause im März? Gab es 9 englische Wochen am Stück. Zuletzt nach der Länderspielpause waren es dann 8 englische Wochen am Stück. Also ich bin sehr froh, dass wir uns hier über die Ziellinie geschleppt haben, dass jetzt auch die 92. Saison in der Primera Division Geschichte ist, dass auch La Liga Santander Geschichte ist, zumindest der Name nach langer, langer Kooperation ist diese Zusammenarbeit beendet. Da hat man schon in der 179. Folge drüber geredet. Jetzt gibt es einen neuen Namen und auch neues Logo. La Liga wird ab Sommer dann heißen La Liga EA Sports FC. Also da neuer Name, war ja von 2016 bis 2023 war es die Bank Santander. Hat man schon gemeint über das neuen Namen und so weiter, ob das so das Mega-Match ist. Ich finde es okay, weil es zumindest in der Sportwelt ist, aber ich glaube, über das Logo kann man sich noch ein bisschen mehr echauffieren, auch wenn wir schon mal drüber gelästert haben. Oder was sagst du jetzt, wo es offiziell ist, Alex, was sagst du dazu?
Ja, es gefällt mir auch weiterhin nicht, ne? Wie damals vor ein paar Wochen schon thematisiert. Man sieht ein bisschen aus wie ja diese neuen minimalistischen Logos, die ja ständig jetzt in sind, ne? Also auch Juve hat ja fast ein ähnliches Logo mit so zwei Strichen und keine Ahnung, minimalistisch neu, aber ja, das alte, schöne, ikonische Logo mit diesem Ball und außenrum diesem bunten Rad, das ist mir ehrlich gesagt sehr ans Herz gewachsen. Das hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert und der ist jetzt halt hinüber. Also mir gefällt es nicht. Klar, ist nur ein Logo. Kann mir ja egal sein, aber irgendwie, ne? Man verbindet ja doch was mit diesem ikonischen bunten Rad und jetzt ist es weg. Von daher ein Downgrade für mich. Gefällt mir nicht, nee.
Ja, das gab so dieses Farbrad, was schon wirklich für La Liga stand, gab es irgendwie über 30 Jahre lang. Da ist es vielleicht okay, mal was zu ändern, aber sowas komplett Neues, also ja, das sollen so zwei geschwungene Ls sein in irgendwie einen Wappen, so ein dreieckförmiges Wappen gepresst, was auch so ein bisschen das Logo von diesem neuen EA Sports Spiel sein wird. Aber ja, es sieht irgendwie aus, man könnte sagen, das sind so zwei Hebel irgendwie, Brecheisen, die da vom FC Barcelona vielleicht sind, oder auch man könnte sagen, es sieht ein bisschen aus wie eine 4, dass da La Liga vielleicht unter den Top 5 Ligen in Europa, naja, nicht mehr irgendwie auf Platz 2 oder 3 ist, sondern da auch mittlerweile ein Downgrade hatte, denn ja, was soll man da jetzt wieder sagen, zur generell über die Saison. Es war nicht immer schön und da hatte ich auch bei Real Total einen großen Artikel geschrieben über alles Mögliche, was falsch läuft, nicht nur in La Liga, sondern generell im spanischen Fußball, auch mit Verband RFE, nicht nur was jetzt La Liga betrifft, mit Verband LFB, mit den beiden Streithähnen da, was da alles passiert ist, von wegen, man ist die Liga mit den meisten Karten, mit den wenigsten Toren, hat die ältesten Spieler und so weiter und auch da natürlich steht jetzt nach Saisonabschluss stehen die Zahlen, sind die alle fest, also natürlich hat La Liga nur einen Schnitt von 2,51 und wer ist die Liga mit den meisten Toren, Alex?
Die Bundesliga traditionell, oder?
Ja, sehr gut. 3,17.
Ist ja oft so. Ich glaube aber, die Serie A hat aufgeholt.
Die Serie A ist, na, vierter noch. 2,56. Also nicht so weit weg von. Hätte ich jetzt auch einen höheren Abstand gedacht, aber im Vergleich zu La Liga 2,51 ist es nur die viertbeste Liga. England auf Platz 2, 2,85 Tore und Frankreich mit 2,80 Toren auf Platz 3. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass Serie A ein bisschen weiter weg ist, aber naja, da. Da hat vielleicht nur Neapel für den Unterschied gesorgt in der letzten Saison. Also da La Liga hinsichtlich Statistiken weiter nicht so, dass man sagen kann, überzeugend, aufregend. Immerhin diese 955 Tore in diesen 380 Spielen sind jetzt der höchste Wert der letzten 4 Jahre. Aber trotzdem hat man jetzt in diesen 4 Jahren seit 2018, seit Cristiano Ronaldo gegangen ist, schon wieder nicht die 1000-Tore-Marke geknackt. Davor ja regelmäßig, auch weil Messi damals natürlich noch in Überform war. Also deswegen jetzt ein weiter nur überschaubarer Wert. Ein bisschen minimal höher als noch die letzten Jahre. Aber naja, viel Hoffnung macht das nicht. Uns hatte André noch da zu dem Thema gefragt, auch Ligenvergleich. Könnt ihr bitte mal ein Ranking machen der europäischen Top-Ligen? Welches ist eurer Meinung nach die spannendste? Welches die langweiligste? Welche die Liga mit dem besten Fansupport? Also da fange ich erstmal direkt an, dass die Bundesliga ein riesiges USP hat hinsichtlich Stadionauslastung und Stimmung und auch Preise und Alkohol im Stadion. Alles, was es in La Liga eben, was ich nicht so kenne, gibt es kein Alkohol im Stadion. Die Fans kommen erst 5 Minuten vor Anstoß und sind 5 Minuten nach Abpfiff wieder draußen. Du bist in der Bundesliga einfach 4-5 Stunden am Spieltag im Stadion und hast Stehatmosphäre. Union Berlin nicht nur, das ist einfach, die Bundesliga hat da von diesem Fantum, Fansupport, ist das absolute Alleinstellungsmerkmal. Deswegen darf gerne alles so bleiben hinsichtlich 50+1 und ich bin auch da eher gegen diesen DFL-Investoren-Ding gewesen, aber jetzt rein hinsichtlich Spannung, naja, ich glaube, das, was du an der Premier League an Top-Spielen hast, jedes Wochenende, ist schon, kann man jetzt nicht sagen, dass es da nicht die spannendste Liga ist. Auch die spektakelmäßig, wie es hin und her geht, das Tempo auf dem Platz, fightmäßig, nicht so viele Spielunterbrechungen, nicht so viele Fouls werden gepfiffen. Von dem her kann man schon die Premier League hoch ranken. Oder wo würdest du jetzt ansetzen?
Naja, ich fange mal mit der Bundesliga an. Der USP, der ist schon da, ne? Mit den Fans, mit den Stadien, die auch alle modern sind, logischerweise. Mhm. Ne? Gibt ja nur noch. Ja, Olympiastadion in Berlin hat eine Tatanbahn und Nürnbergs Stadion sind aber nur Zweitligist. Ansonsten hast du überall, ne, moderne, neue Stadien. Du hast trotzdem eine tolle Auslastung bei sehr vielen Vereinen. Ne? Nicht allen. Grüße an Wolfsburg und Hoffenheim und auch Leipzig natürlich.
Pokalsieger, ja.
Ansonsten, ja, ist La Liga oder ist die Bundesliga da ganz klar, hat da ganz klar die Nase vorn vor La Liga. Sportlich finde ich, ist die Bundesliga auch zumindest die Top Ten sehr, sehr ansehnlich. Abstiegskampf ist überall übersichtlich, ne? Dass da die Qualität nicht die höchste ist. Im Thema Qualität kann sich einfach keine Liga mit der Premier League messen. Das ist Fakt, wo das meiste Geld steckt und ist. Ne? Da sind die besten Spieler, da sind die besten Trainer. Da gehen dann alle Top-Spieler hin und dann natürlich steigt das Niveau immens, weil keine Liga mehr Kohle zur Verfügung hat als die englische Premier League. Also ist das natürlich die, wenn man ehrlich ist, die beste Liga. Ob es aber auch die spannendste ist, naja, liegt halt an Manchester City. Wenn du so ein Monster-Team da hast, die einfach alles dominieren, dann ist die Spannung vielleicht in anderen Regionen gegeben, aber nicht ganz an der Spitze. Die hatten wir jetzt in der Bundesliga das erste Mal, also in dieser Saison war die Bundesliga mit Abstand die spannendste und zwar überall. Ne? Da ging es um Champions-League-Teilnahme und Europa-League-Teilnahme, Meisterschaft am letzten Spieltag und Abstiegskampf war ja brutal. Aber das war einfach die große Ausnahme in den letzten 10 Jahren. Hatten wir ja so keinen Meisterschaftskampf in der Hinsicht. Also von der spannendsten, in der Saison, die Bundesliga war in den letzten 10 Jahren oder jetzt 11, wurde ja trotzdem wieder Bayern Meister, war es halt so spannend auch nicht. Also von daher gibt es da immer für und wieder. Ne? Es gibt, jede Liga hat so seine Vorzüge. Fußballerisch, spielerisch vom Niveau her ist La Liga nach wie vor da nicht mehr so prickelnd unterwegs, seitdem Messi, Ronaldo, dieses Duo-Monster da weg sind. Hat La Liga ganz klar abgebaut, der Fußball ist langsam, viele Schauspieleinlagen, viel Theater, was natürlich auch unterhalten kann, aber mittlerweile nervt es ja mehr, als dass es unterhält. Ne? Die ganzen vielen roten Karten und gelben Karten und unnötigen Spielunterbrechungen, das ist einfach too much. Also dieses Theater geht mir mehr und mehr auf den Zeiger, um ehrlich zu sein. Früher hat es mich mehr unterhalten, mittlerweile ist es sehr, sehr unnötig und sorgt einfach dafür, dass der Sport einfach auf der Strecke bleibt und dadurch verliert La Liga einfach an Attraktivität.
Es gibt da etliche Statistiken, dass La Liga natürlich auch die höchste verlorene oder die geringste Netto-Spielzeit hat, weil es einfach die meisten Unterbrechungen gibt. Da gab es auch jetzt am Wochenende natürlich nochmal so ein paar Beispiele. Also Getafe, oh mein Gott, sie haben die Klasse gehalten, aber die Art und Weise. Also es gibt viele Dinge, wo man sagen kann, da sind in Spanien nicht immer der Fokus gelegt auf irgendwie vielleicht Techniker, mehr auf Treter. Du hast auch wenig hinsichtlich Eigengewächsen oder wenig irgendwie, wo man sagen kann, dass da vielleicht wieder eine goldene Ära kommt. Also ich glaube, in der Bundesliga kann man schon auf vieles stolz sein, dass man auch noch ein paar Talente hat, ob das jetzt Musiala wird, sind vielleicht sogar noch ein Adeyemi, was auch immer, oder weiß ich, Serie A hat es auch ein Tal überwunden und läuft wieder, da war es ja auch irgendwie die Saison, oder die letzten Jahre gab es verschiedene Meister, also es ist noch Hoffnung da, dass auch La Liga es bald wieder ein bisschen anders wird. Trotzdem hattest du ja auch irgendwie in den letzten 3 Jahren 3 unterschiedliche Meister. Also man kann immer viel meckern auf beiden Seiten. Die Qualität leidet in La Liga, Trotzdem stellen wir wieder einen Europapokalsieger, wie auch im letzten Jahr. Damals war es Champions League, jetzt wieder Europa League. Und das geht ja irgendwie, zieht sich ja auch die letzten 20 Jahre, dass immer irgendwie quasi jedes Jahr mindestens ein Team da einen Europapokal gewonnen hat. Also auf den Punkt ist dann La Liga doch meistens da. Aber wie gesagt, lest euch gerne nochmal den Artikel durch rund um La Liga Rückblick auf Real Total, wo ich nochmal alles zusammenfasse, auch irgendwie Rassismus, Eklat hier und eben auch vieles loben kann, was auch so bei Real Sociedad Osasuna passiert ist. Da wird es natürlich auch in dieser Folge noch ein bisschen drum gehen. In dieser Folge versuchen uns zumindest so in der Tabelle von oben nach unten durchzugehen, nicht jedes Team einzeln, aber so die Themen, die es so gibt. Wie gesagt, wir haben auch ein paar Fragen, speziell bei Barca und Real mit dabei. Natürlich auch der Benzema-Abschied noch ein großes Thema. Sodass wir am Ende mehr und mehr beim Abstiegskampf sind. Ich würde trotzdem mit einem Team anfangen, das im Abstiegskampf gesteckt hat, am Ende gewonnen hat, aber sie haben halt gegen den Meister gewonnen, dass wir eben so gesehen dann doch oben in der Tabelle anfangen mit dem Sieg von Celta Vigo mit dem 2-1 gegen den FC Barcelona. Ich habe es ja getippt, viele haben trotzdem weiter auf Barca-Siege getippt und irgendwie wie die letzten Spieltage. Ich glaube, Celta bleibt irgendwie ein bisschen euer Angstgegner. Dass es Chancen auf beiden Seiten gab, ganz gut hin und her ging. Ich weiß immer noch nicht so richtig, warum das erste Tor aberkannt wurde, da von Kessi, 2 Zentimeter Abseits oder was, aber man wünscht es ja trotzdem auch, dass Celta Vigo in der Liga geblieben ist und von dem her geht das, könnt ihr, glaube ich, mitleben, auch wenn ihr vielleicht jetzt den einen Rekord verpasst habt oder wie ist die Stimmungslage?
Also ich konnte damit gut leben, so ehrlich will ich sein. Den Rekord für Ter Stegen, den hätte ich natürlich gerne mitgenommen, aber in dem Moment, wo der hinüber war, war ich fast schon für Celta, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag den Verein, ich hätte es tragisch gefunden, wenn die absteigen, auch wenn die jetzt, also es gibt ja gute Argumente zu sagen, die hätten sich den Abstieg irgendwo dann doch verdient, weil sie ja Jahr für Jahr sich immer am letzten Spieltag irgendwie retten, also es ist ja auch ein stetiger, jahrelanger Abstieg bis zum Abstieg, nur dass der eben jener Abstieg noch nicht passierte. Also von daher waren sie wieder da unten drin und haben wieder am letzten Spieltag Nervenstärke benötigt, um das irgendwie mit Ach und Krach zu schaffen. Aber trotzdem hätte ich es sehr schmerzhaft gefunden, wenn die absteigen. Also in dem Moment, wo Vega da das 1-0 geschossen hat, war für mich klar, jetzt soll Celta das Ding schon auch gewinnen oder zumindest nicht verlieren, damit sie nicht absteigen. Also für mich absolut verschmerzbar. Es gibt natürlich da wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der sagt, Wettbewerbsverzerrung hier und da von Barca, wieder verloren gegen einen Abstiegskandidaten. Sie hatten ja schon in Valladolid verloren, ne? Nachdem sie Meister wurden, haben sie ja 3 ihrer 4 Spiele verloren. Ja. aber die Leistung, eigentlich kannst du nicht meckern. Du hast eigentlich das 1-0 erzielt, da war, ich glaube, der Popo oder was, oder die Zehe von Kessié war im Abseits, also war's. Minimal, marginal. Das ist ja einfach nur Pech und Glück für Celta, ne, dass das dieses Tor da nicht zählt. Und dann hatte, ich glaube, es war wieder Kessié, eine riesen Kopfballchance, der auch Zentimeter in den Pfosten geht. Das wäre erneut, glaube ich, das 1-0 sogar gewesen. Also du kannst Barca nicht so viel vorwerfen. Ja, und dann dieses 2-0 ist ja eh ein Glückstor, ne? Eine Bogenlampe, die sie da hinten rein, also das hat ja weder was mit schlechtem Verteidigen noch Lustlosigkeit so zu tun, das ist einfach ein Riesendusel für ein Celta, dass da das 2-0 fällt. Also von daher, Barca hat okay mitgespielt, aber klar, ne, wenn die Spannung fehlt und so die letzten 10% Einsatz, weil du dich halt einfach vor deinem, weiß ich nicht, Seychellen- oder Bali-Urlaub nicht mehr verletzen willst als Spieler, irgendwo kann man es ja verstehen, hat natürlich ein Geschmäckle im Abstiegskampf, verstehe ich völlig, aber ich finde, viel kannst du der Mannschaft nicht vorwerfen und das Ding hat ja trotzdem den Rekord mit den meisten zu Nulls zumindest egalisiert. Ne?
26.
Von Francisco Liaño von Deportivo, wann war das? Ich glaube 93, 94 und von Oblak 15, 16. Also so gesehen, diesen alleinigen Rekord hat er jetzt nicht, aber immerhin diesen Rekord egalisiert, also ja auch einen Rekord jetzt für sich. Und die wenigsten Tore hat er ja leider nicht geschafft. Ne? Es sind ja dann 17 hat er kassiert.
Ah ja, gut.
Nee, 19 hat er kassiert, 18 wären es gewesen. Ja. Also er konnte ja zwei Rekorde Aufstellung brechen. Einen hat er egalisiert.
Der Liga-Rekord war da Oblak und auch Leandro mit jeweils 18
Gegentoren. Genau, ne? genau. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber man kann es, glaube ich, schon verschmerzen. Immerhin den einen Rekord hat er ja egalisiert. Ja. Von daher steht er da in den Rekordbüchern.
Ja.
Aber ja, ist halt so, ne?
Es war trotzdem eine spektakuläre Saison von ihm. Wir reden hier bei einem Prozentsatz von 68% seiner Ligaspiele hat er einfach zu null gehalten. Das ist ein unfassbarer Wert. Zeigt aber eben auch, dass ich habe die Barca-Abwehr gelobt. Ich hätte gerne Koundé, ich hätte gerne Araujo. Geile Typen. Da ist aber auch sehr viel gewesen, wie die sich jedes Spiel gepusht haben zur Meisterschaft, wie die zusammengehalten haben, dieses eine Ziel hatten. Hauptsache erstmal die Null stehen, dann vorne wird schon irgendwie einer das 1-0 machen. Und seit dann eben diese Meisterschaftsentscheidung gefallen ist, also da rechne ich jetzt auch noch dieses Espanyol-Spiel mit dazu, da reden wir von 5 Spielen, da dann eben 4-mal keine weiße Weste wäre, nur einmal das beim 3-0 gegen Mallorca noch zu 0 gespielt, also da, deswegen meine ich so, das ist schon sehr viel, jedes Spiel so motiviert gewesen, wir halten heute alles dicht und dann ist diese Entscheidung gefallen und dann fallen halt noch ein paar Gegentore, was keine Schande ist, alles gut, aber ist eben auch so ein bisschen das Geheimnis von Barca gewesen, dass einfach diese Abwehr hinten so gut zusammengepasst hat, so gut harmoniert hat, natürlich auch ein überragender Ter Stegen, aber eben auch primär die Abwehr und ich glaube bei dem zweiten Gegentor, diese Bogenlampe von Gabriel Veiga, hatte der Kommentator glaube ich noch gesagt, so oh, Tor steht ein bisschen, aber boah, der ist doch eigentlich unhaltbar, wie der da hinten an den Pfosten noch runterfällt, da machst du nichts.
Da machst du nichts, vor allem der fällt ja in den Winkel, ne, fällt ja nicht mitten ins Tor oder so, also nee, das ist, da kannst du nichts machen. Immerhin hat Iñaki Peña wieder spielen dürfen, wurde zuletzt schon mal eingewechselt, ich glaube in Valladolid war es auch, kam so in der 60. für Ter Stegen jetzt wieder. Und die Zamora hat er ja trotzdem gewonnen, Ter Stegen, ne? Muss man ja auch sagen. Also die Trophäe für die beste Torhüterleistung für die wenigsten Gegentore in La Liga, die hat er sich ja trotzdem geschnappt. Also eine Individualauszeichnung hat er bekommen und eben diesen zu Null-Rekord geknackt und eben ist jetzt mit Liaño und Oblak da Rekordträger. Also von daher ja dann doch irgendwo ein schöner Abschluss für ihn, wenn auch nicht der perfekte, aber so ist es halt.
Chapeau dafür. Die individuelle Auszeichnung gab es und natürlich hat der FC Barcelona noch eine andere individuelle Auszeichnung bekommen, dass jetzt Lewandowski sich die Pichichi-Auszeichnung schnappen würde. Hätte man schon sehr mutig sein müssen, um da noch dagegen zu setzen. Also er ist jetzt mit eben seinen 23 Toren Torschützenkönig. Auf Platz 2 folgt Benzema mit 19 Toren. Der hat aber 10 Spiele sogar weniger gemacht als Lewandowski. Auf Platz 3 folgt dann Joselu mit seinen 16 Treffern, auch aus 34 Spielen, genauso wie Lewandowski. Also da Lob auch dahin, dass es nicht mehr wurden, sage ich ja, liegt nicht nur an Lewandowski oder noch irgendwie Akklimatisierungs-, was weiß ich, erste Saison-Sachen, sondern ich glaube auch einfach, dass Xavis Anweisung einfach oft war, wir haben die 1-0-Führung, wir verwalten das, wir müssen nicht aufs 4-0 gehen, wir sind mit einem Tor zufrieden, dass man da eben oft auch nicht nur Fokus auf die Offensive, auf Schönspielen hatte, sondern einfach auch auf Ergebnisse einfahren und so ist man Meister geworden. Also das ist keine Kritik von mir, das ist nur eine Erklärung, warum es bei Lewandowski nur in Anführungszeichen 23 Tore waren und nicht da an ähnliche Zahlen, wie man es vielleicht noch aus der Bundesliga kennt. So.
Und wer hat prognostiziert, dass er weniger als 25 Tore schießen wird?
Hast du das sogar gesagt? Weniger als 25?
Nicht hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe. Ich merke mir jetzt nicht jeden Quatsch, den ich hier erzähle, über die Saison über. Aber ich habe es getweetet. Ich habe es an den Kollegen Husky.
An André.
Unserem treuen Hörer. Mhm. Und an den Kollegen Fabian Pakulat, dem Rosengartler. Habe ich es getweetet, sehe ich es gerade. Ich habe mich daran erinnert. These, also am 29. Juni, kurz nach seinem Wechsel, These, Lewandowski schießt in La Liga nicht mehr als 25 Tore. Die Bundesliga-Zahlen von ihm, diese, ne, was macht er da, 34 bis 40 Tore pro Saison, kannst du in La Liga vergessen, habe ich geschrieben. Mhm. La Liga ist aktuell wesentlich besser als die Bundesliga, defensiv wesentlich besser als die Bundesliga. So leicht wird da ihm das Toreschießen in Spanien nicht gemacht.
Ja, interessant.
Siehe da.
Interessant.
Siehe da. Es war auch, also, dass er Pichichi ist, coole Sache für ihn. Hat gezeigt, dass er ein Killer ist, aber eben nur für seine Verhältnisse nur 23 Tore. In der Bundesliga waren es halt zuletzt in den letzten Jahren immer 30 plus, nur in der Bundesliga. Es ist halt einfach was anderes gegen die Abwehrhaudegen von Retafe und wie sie alle heißen zu verteidigen, die dich hier das ganze Spiel über malträtieren und nerven und faulen und ne und bearbeiten. Das ist einfach
eine andere Geschichte. Nicht umsonst die Liga mit den meisten Karten und dann sind auch die Foulstatistiken nicht ganz so niedrig. Also das hat schon.
Also er hat schon wirklich auf die Socken bekommen, das ganze, die ganze Saison über. Das hat er selber sogar mal gesagt in einem Interview, dass er mit Schmerzen zum Beispiel gegen, ich glaube, Girona war es, eigentlich konnte er sich nicht bewegen am Spieltag selbst in der Früh und hat dann auch wieder auf die Zähne gebissen, aber eigentlich wäre er verletzt gewesen, weil ihm alles wehtat, weil es eine englische Woche gab vorher, weil er so bearbeitet wurde. Also von daher, ist ein raues Pflaster, La Liga. Deswegen nur 23 Tore und wie gesagt, nicht zu meiner Überraschung.
Ja, heute werden natürlich auch unsere Tiki-Taka-Tipps noch ein paar Mal erwähnt. Wenn ich da so ein bisschen schaue auf die Bonusfragen, die haben wir jetzt auch aktiviert. Also ihr könnt euch jetzt die finale Tabelle anschauen bei unserer Tipprunde von unseren Top 3. Hat nur einer auf Lewandowski getippt gehabt, die anderen beiden auf Benzema. Ich immerhin hatte auch Lewandowski. Ich hatte immerhin, zumindest hatte ich gedacht, dass Benzema die Form von der Vorsaison so nicht halten kann. Wie gesagt, 19 Tore aus 24 Spielen ist jetzt nicht verkehrt, aber dass da Lewandowski ein paar mehr hat, dass auch jeder Ball über ihn gehen wird. Aber trotzdem auch kein Elfmeter dabei gewesen. Ich glaube, einen hat er versucht, den hat er verschossen früh in der Saison. Also da alle 23 Tore immerhin aus dem Spiel heraus. Da trotzdem Chapeau für. Und wir bleiben noch so ein bisschen beim Thema Barcelona. Da kommen jetzt noch ein, zwei Fragen. Unter anderem eine von Luis Scholl. Da geht es jetzt um Eric Garcia. Da Erik in den letzten Spielen auf Busquets Rolle gespielt hat, glaubst du, Alex, dahingehend, dass er diese immer mal wieder auch in Zukunft begleiten wird, quasi so als Backup für einen gelernten defensiven Mittelfeldspieler, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Xavi Erik als ersten Busquets-Nachfolger sieht. Was meinst du?
Ich bin mir sicher, sie werden alles versuchen, um dann einen richtig starken Mann an Land zu ziehen. Ob es natürlich wirtschaftlich möglich ist, sei mal hinterfragt, aber Xavi hat in mehrfachen Interviews jetzt in den letzten Wochen, nachdem Busquets Abschied ja fix war, betont, dass sie auf dieser Sechserposition einen richtig, richtig starken Spieler brauchen, weil es eine absolute Schlüsselposition ist im Fußball generell und für Xavi selbst auch und dass sie da eben ja einen Topmann brauchen. Und no offense, Eric Garcia, aber der Topmann ist er nicht, weder hinten auf der Innenverteidigerposition noch natürlich auf der Position, die er so nicht gelernt hat, nämlich auf der Sechs. Also er wurde jetzt zwei, dreimal da ein bisschen ausprobiert, aber nee, das ist nicht seine Position. Er ist natürlich gut im Spielaufbau, also er hat einen guten Fuß, er kann da das Spiel schön von hinten aufbauen, ne? Das ist seine Stärke, deswegen hat er ihn da jetzt auch ausprobiert, aber ja, diese Handlungsschnelligkeit, Umsichtigkeit und die anderen 150 Dinge, die du da brauchst, auf dieser Position, die hat er halt so nicht in seinem Spiel. Also Barca wird versuchen, entweder so wie Mendy zu holen oder Kimmich oder weiß ich nicht, wer dann vielleicht noch möglich sein sollte, aber die kosten alle so unfassbar viel Geld, von daher bin ich gespannt. Transfersumme bei Barca ist ja eh so eine riesige Story, aber sie werden nicht nur auf Eric Garcia setzen, sondern ich glaube, sie werden versuchen, dann einen Topmann zu holen. Ruben Neves von den Wolves zum Beispiel wird da auch gehandelt. Ob der jetzt so gut ist, das kann ich nicht einschätzen. Den habe ich fast nie spielen sehen. Aber es wird definitiv einen Neuzugang geben auf der Position, da bin ich mir sicher.
Nur noch schnell mein Senf dazu. Ich habe ja schon die letzten Jahre früh gesagt, dass ich in Eric Garcia keinen guten Verteidiger sehe. Das auf der 6, zumindest mit seiner Technik, Spielaufbau, könnte schon mal funktionieren, wenn du jetzt nicht unbedingt auf einen mega aggressiven Gegner triffst, aber ich glaube schon auch, dass der Barca, dass da noch was folgen wird. Und da sind wir jetzt natürlich auch beim Thema Finanzen. Wie ist so der Spielraum, wo natürlich auch verschiedene Gerüchte und Meldungen im Umlauf sind? Da kommt gleich Alex Einsatz. Aber auch dazu gibt es passend eine Frage vom André, und der sich da auch nochmal auf unsere letzte Folge bezieht, wo es dann um das Thema ging, Barcas Stadionpläne mit dem Umzug und was man da dann noch an Zusatzkosten hat oder was man an Einnahmen verpasst. Also André schreibt dazu, jetzt lese ich eine Weile vor: Barca weicht ab der kommenden Saison für mindestens eine ganze Saison das Olympiastadion aus. Hier passen deutlich weniger Fans rein, was sowieso schon den Rückgang der Ticketeinnahmen bedeutet. Zusätzlich reduziert Barca die Dauerkartenpreise, noch ein Minus. Dann müssen eventuell, wie Alex meinte, Busse oder ähnliches gemietet werden, welche die Fans regelmäßig zum Stadion bringen, noch ein Minus. Alles in allem hört sich das nach einem gewaltigen Draufzahlgeschäft an, und das auch noch im Zusammenhang mit einem Stadionumbau, was einem Real-Fan wie mir nur die Fragezeichen ins Gesicht treibt. Stand nicht vor einem halben Jahr noch dieser enorme Schuldenberg zur Diskussion, hat er sich auf einmal aufgelöst. Ja, es wurden Anteile verkauft und so weiter, aber da muss doch trotzdem eine enorme Summe offen sein, oder nicht? Bevor Alex loslegt, sage ich nur, ich glaube, das war alles mit einkalkuliert in diesen 1,6 Milliarden Umbau, dass da dann Barca etliche Verluste mit hat. Also ich glaube, das gehört schon immer alles irgendwo mit dazu. Ähnlich wie bei Real, dass man auch hier und da mal auf irgendwie die Kapazität verringert wurde, dass das alles mit einkalkuliert wurde. Aber klar, was die generelle finanzielle Situation betrifft und dann auch sonstige, was jetzt den Spielraum betrifft, das weiß ich jetzt nicht, da darfst du jetzt.
Ja, Verluste, logisch, kostet alles Geld, und logisch kostet ein Umzug erst recht Geld und vermindert deine Einnahmen, ist ja klar. Real Madrid ist ja auch ins Amateurstadion umgezogen, ne? Da haben keine.
Ja, aber es hatte Corona-Gründe.
Ja, während der Corona-Saison hast du ja auch da gar kein Geld eingenommen, von daher war das ja auch ein riesen Draufzahlgeschäft, aber ja, so ist das halt, ne? Der Stadt.
Ja, aber hat ja kein Verein, weil alle hatten ja
Leerstand. Ja, schon, aber auch da, du baust um, während du keinerlei Ticketeinnahmen generierst. Also logisch, Draufzahlgeschäft, ne? Machst den Minus. Ja, so ein Stadionumbau kostet halt ja nun mal Geld. Also, ja, die Option wäre gewesen, man macht es irgendwann später, also keine Ahnung, in 5 Jahren oder so. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Barca eine Gelddruckmaschine ist, ne? Jetzt, wo das Stadion voll war in dieser Saison, sie haben einen Schnitt von, ich glaube, 85.000 oder so. Ich glaube, das ist in Europa der höchste mit Dortmund, wenn nicht sogar der allerhöchste in ganz Europa. Natürlich verdienen sie Kohle ohne Ende. Sie sind eine Gelddruckmaschine mit Merchandising, mit Stadion, mit Sponsoren, Spotify, neuer
Mitgliedsbeiträge und alles. Ja.
Genau, Mitgliedsbeiträge, übrigens 200 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag.
Ist
heftig, richtig heftig.
Ah gut, aber du bist auch Socio, jetzt hatte Laporta die Tür geöffnet, wie war das?
Für alle, genau. Jeder weltweit kann jetzt jeder Socio, jeder Mitglied werden. Kann man sogar online, muss man nicht mehr vor Ort machen. Es sind 3 Klicks, kannst du digital unterschreiben. 200 Euro, herzlichen Glückwunsch, ne? Also sie sind eine Gelddruckmaschine, sie melken da natürlich ihre Fans, die Touristen, die im Stadion sind. Ticketpreise haben wir ja öfters thematisiert bei Classico, bei Topspielen, ne? Unter 150 Euro kannst du ja vergessen, überhaupt ins Stadion zu kommen. Also sie wissen schon, wie man Geld einnimmt, und wenn du einmal bei einem Spiel in den FCB-Store gehst am Stadion, ist halt gerammelt voll mit Leuten, ne? Da stehst du an, halbe Stunde in der Schlange, damit du dir irgendwie einen Ball oder ein T-Shirt kaufst. Also die Leute tragen ihr Geld zu diesem Verein, es ist Wahnsinn. Neuer Ärmelsponsor haben sie jetzt in Ambilight, kostet auch wieder Geld. Also sie drucken schon Geld. Barca war vor Corona die Mannschaft mit dem höchsten Umsatz, mit den höchsten Einnahmen in ganz Europa. Fast 1 Milliarde haben sie da eingenommen. Muss man sich mal vorstellen. Also selbst wenn sie 1 Milliarde Schulden hatten, in einer Saison kannst du da einfach unfassbar Geld einnehmen als Barca, und das ist einfach ihr Faustpfand, ne? dass sie da einfach eine Gelddruckmaschine sind und natürlich dann eben lukrativ sind für Sponsoren, für Geldgeber, Goldman Sachs, eine Investorenfirma aus den USA, die bezuschusst jetzt irgendwie den Camp Nou-Umbau, den Espai-Barca-Umbau, also da sind ja Anleihen mit drin, und das ist ja komplexe finanzielle Verflochtenheiten sind das. Laporta weiß schon, was er da irgendwie, ne, machen muss. Aber logisch, der Umzug, ja, ist ein Draufzahlgeschäft oder kostet natürlich Geld, den Verein. Also das steht außer Frage. Aber sie können das einfach wieder einnehmen, wenn sie dann ihre VIP-Logen verkaufen im neuen Stadion und ihre ihre namensrechte Stadion, ne? Darf man ja auch nicht vergessen, Spotify Camp Nou. Also sie generieren einfach auf so viele Weise Kohle, dass sie das irgendwie stemmen können.
Was fehlt noch ein Sponsor auf der Hose beim Popo hinten drauf. Und dann habt ihr wirklich alles verkauft.
Ja, so ungefähr. Ich hoffe nicht, dass der kommt. Aber ja, sie sind halt einfach unfassbar interessant und lukrativ für Geldgeber verschiedenster Art und Weise. Und deswegen können sie sich diese Dinge leisten oder sie stemmen, die andere Vereine einfach nicht könnten. Ne?
Okay, okay. Aber wie gesagt, ich glaube, bei diesem Projekt mit 1,6 Milliarden Euro, was der ganze Umbau veranschlagt war, steckt da schon irgendwo mit drin, dass man eben dann auch pro Spieltag seine 200.000 Euro weniger einnehmen wird durch eben Preise hier und Busse da oder was auch immer. Aber naja, mal gucken. Vielleicht dauert es nur ein Jahr. Am Ende sind es vielleicht doch eher zwei Saisons, weil das wird ja auch ein gigantischer Umbau. Da sind wir gespannt drauf. Später kommt noch das Thema Transfers und generell Spielraum finanziell. Da kommt dann auch noch die Frage vom Hassan dazu. Ich würde schon mal weitergehen zu Real Madrid, weil da haben wir dann generell das Thema Transfers bei beiden Vereinen. Bei Real Madrid war jetzt am Wochenende natürlich das große Thema der Abschied, dass man nur 1-1 gegen Athletic Club gespielt hat. Ja, okay, geschenkt. Und der Athletic Club mal wieder etliche Chancen verballert hat, wie wir es immer gesehen haben, was die für eine Streuung haben. Aber auch Rodrigo hat 200%ige vergeben. Also 1-1 gemacht, okay, 0-1 zurückgelegen. Und dann macht noch einer das 1-1 mit seinem allerletzten Ballkontakt, trifft Karim Benzema nochmal für Real Madrid und verabschiedet sich dann direkt von Real Madrid. Also wurde danach direkt ausgewechselt. Und das war sein letztes Spiel für Real Madrid. Und wer irgendwie die letzten zwei Tage vielleicht auch Rock im Park und Bergkirchweih war und sich denkt, was? Ja, das ist so. Also so kurzfristig, so schnell kann es manchmal gehen und das ist bei mir dann gleich das, was mir dann irgendwo sauer aufstößt. Also auch wenn jetzt vielleicht das Angebot aus Saudi-Arabien vielleicht erst am Montag, also vor einer Woche kam und das irgendwie dieses angeblich unausschlagbare Angebot ist. Das lasse ich mal dahingestellt, was wirklich ein unausschlagbares Angebot ist, welchen Preis hat man als Mensch? Bis man wirklich sagt, ja, okay, dann nehme ich es doch mal an, das Angebot, weil 200 Millionen im Jahr oder für zwei Jahre oder keine Ahnung. Die Art und Weise stört mich halt ein bisschen, dass das irgendwie dann so schnell passiert ist und dann es auch keinen würdigen Abschied gab. Also es gab nicht mal eine Choreo, weil einfach selbst am Spieltag erst 6 Stunden vor Anstoß kam erst die Pressemitteilung von wegen, jo, Real Madrid und Karim Benzema haben sich gar nicht, dass der Vertrag aufgelöst wird. Wurde ja im Herbst nochmal verlängert. Und deswegen war da jetzt nichts besonders vorbereitet. Natürlich hattest du ein paar Sprechchöre und es war ein bisschen emotional und hat danach nach dem Spiel noch seine Ehrenrunde gedreht und wurde von den Spielern hochgehalten, so wie Asensio, Mariano und Hazard auch, wo es auch Pressemitteilungen am Samstag erst gab, von wegen, die Verträge werden auch aufgelöst oder die Spieler werden gehen. Der Abschied war nett, aber nicht einer so großen Legende. Wir reden hier über den zweitbesten Torjäger in Real Madrids Historie, den besten Vorlagengeber in Real Madrids Historie. Mit 25 Titeln hat keiner mehr gewonnen, nur Marcelo hat genauso viele wie Karim Benzema gewonnen. Also eine der größten Legenden in Real Madrids Historie und der, ja, innerhalb von 5, 6, 7 Tagen überlegt er sich, ach nee, eigentlich will ich doch weg. Ja, Legende, der darf entscheiden, wohin er geht und was er macht und vielleicht ist auch, mir hat auch Niklas dazu noch geschrieben oder eine Voicemail geschickt und unser Patreon nimmt da Benzema auch in Schutz, von wegen, hat ja auch diesen, ich sag mal, arabischen Hintergrund, stammt aus Algerien, ist gläubiger Muslim und so weiter und ist eh auch irgendwo eine eher introvertierte, fast schüchterne Person, der gar nicht so im Mittelpunkt stehen will, also gar nicht den ganz großen Abschied will und nochmal Bühne hier und alles sich feiern lassen. Aber trotzdem irgendwie hätte man auch die Fans, sag ich, ein bisschen mehr vorbereiten können, wenn das schon früher festgestanden hätte, hätte ich auch nochmal hinfahren können, um sich einfach von Benzema verabschieden zu können. Ich würde nicht mehr behaupten, dass das Bernabeu überhaupt voll war am Sonntag. Also das ist alles so, warum muss das so ablaufen? Der Abgang an sich, dass er nochmal vielleicht eine neue Herausforderung will, okay, aber darum ging es ja nicht, weil dann hätte er ja schon das ganze halbe Jahr davor andeuten können, dass er vielleicht nochmal hier und da gehen will oder was anderes suchen will. Es ging nur ums Geld scheinbar und das stört mich dann halt ein bisschen, dass er eben da jetzt auch in ein Land wechselt, wo du weißt, denen geht es nur darum, so viel Aufmerksamkeit wie möglich. Sie haben sich Ronaldo geholt, jetzt kommen bald noch, wer weiß, Messi vielleicht oder Ramos oder etliche andere Namen werden gehandelt, um einfach, damit doch ein paar Leute, Fußballfans einschalten und sich sagen, ach, so schlimm ist es in Saudi-Arabien doch gar nicht, dann kann man doch die WM 2030 dahin geben. Also das stört mich halt dann doch sehr. Wie gesagt, Abgang an sich, okay, er hat es verdient, darüber frei zu entscheiden. Er hat Real Madrid sehr viel gegeben. Es hat seinen Finger quasi dafür geopfert. Deswegen spielt er immer noch mit Verband, weil der Finger da gebrochen und verkrümmt ist. Hat seinen Körper dafür geopfert. Letztens gegen Rayo mit einer Stichwunde am Fuß gespielt. Eine blutige Wunde, die musste genäht werden, hat das Tor noch so gemacht. Also Benzema hat alles geopfert für Real Madrid. Aber jetzt die Art und Weise des Abgangs. Ah, hätte man das nicht irgendwie... Dazu auch noch, das ist jetzt ein kleiner Monolog, Alex kommt dann gleich. Dazu war ja auch noch, es gab dann am, wann war das, Donnerstag, diese Marca-Preisverleihung, wo er irgendwie einen Preis bekommen hat, wo er dann auch noch gefragt wurde von so einem Kind, Mädchen, was ist denn jetzt mit deiner Zukunft? Und er sagt so, ja, das, was im Internet steht, ist nicht die Realität. Dann mach doch zumindest irgendwas Ehrliches, von wegen, es gibt ein Angebot, ich überlege nach, aber ich kann noch nichts sagen, es ist noch nichts entschieden. Dann hätte man zumindest mehr vorbereitet sein können als Fan, als 6 Stunden vor einem verdammten Anstoß zu erfahren, jo, er geht wirklich, das geht für mich einfach nicht. Das regt mich eben auf. Wie gesagt, nochmal, Wechsel ist okay. Aber das, was alles drumherum hängt, wie doppeldeutig, wie kurzfristig, plus Saudi-Arabien, oh, Karim, nee. Nee.
Unwürdig.
Das unwürdig ist dieser
ein
Wechsel.
Bisschen unwürdig, ja. So wie er abgelaufen ist, so abrupt, so aus dem Nichts, so emotionslos, so, ja, ach, übrigens, ich wechsle, hier, letztes Spiel, ich wink mal, Elfmeter kann ich noch, bekomme ich geschenkt vom Schiedsrichter, schieße ich den noch rein, das ciao. War's, ciao. Unwürdig für so eine riesige Vereinslegende, die neben Cristiano, die größte der letzten, keine Ahnung, 20 Jahre, mit Raul, okay, und Ramos natürlich, aber...
Ich muss zumindest noch schnell hinzufügen, am Dienstag um 12 Uhr wird es da noch einen offiziellen Akt geben, wo er dann nochmal mit allen Pokalen und Paris-Präsentationen, das so wie es bei Marcelo und Ramos auch war, aber wahrscheinlich gibt es auch danach nicht mal eine Pressekonferenz. Also er stellt sich dann wahrscheinlich nicht mal den Reportern, also keinen richtigen Fanabschied wie im vollen Bernabéu, sondern alles ein bisschen clean im Hintergrund. Jetzt darfst du weitermachen.
Ja, unwürdig, ich bleib dabei. Es ist sogar für mich ein Geschmäckle, nicht mal ein Geschmäckle, ein Geschmack, ein schlechter Geschmack im Mund, wie diese Realvereinslegende sich da einfach abhaut durch die Hintertür, so kurzfristig. Das Gegenbeispiel ist zum Beispiel bei Barca Busquets. Da wusstest du, der wird aller Voraussicht nach seinen Vertrag nicht verlängern. Und er hat wirklich einen schönen Abschied bekommen im Stadion mit Hommagen, mit Einspielungen, dies, das, tolle Szenen waren da, blutet einem natürlich auch das Herz, weil so eine Legende geht, aber er bekommt eben einen schönen Abschied. Das bei Benzema jetzt ist, kommt so aus dem Nichts, so abrupt, so unnötig. Warum? Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Also, auch ich finde das einfach falsch, dass er sich jetzt einfach so, ich sag's jetzt, wie es ist, sich einfach so verpisst und dieses unmoralische Angebot annimmt. Bleib halt noch ein Jahr und geh halt dann, wenn der Vertrag ausläuft, also dass er ihn auch noch auflöst, finde ich auch, boah, ey. Und wie du es dann auch noch sagst, und dann auch noch Saudi-Arabien, ne? Ist ja nicht so, dass, zum Beispiel bei Busquets wusstest du, der hat schon vor einem Jahr Interviews gegeben, wo er gesagt hat, er will eines Tages mal in der Major League Soccer in Miami spielen, er hat sogar die Stadt genannt Miami, weil er sagt, naja, schönes Wetter, keine Ahnung, Palmen, da sprechen alle Spanisch, da wird sie mal gefallen, die Major League Soccer wollte er mal ausprobieren und er hat sogar gesagt, er will zum Karriereende, weil er sein ganzes Leben ja nur bei Barca war, will er unbedingt nochmal die Auslandserfahrung machen und dann hast du halt Verständnis dafür, wenn jemand offen damit umgeht, es schmerzt natürlich weiterhin und es fühlt sich falsch an, dass so jemand nicht die Karriere bei seinem FC Barcelona beendet, aber eben es ist trotzdem ein sauberer, schöner Abgang und du kannst ihn würdevoll verabschieden. Und all das ist bei Benzema nicht der Fall. Nochmal, der verpisst sich einfach kurzfristig hier. Ah ja, so viel Kohle, ja, nehme ich es halt an, komm. Schüttet mich zu mit Geld, ist dem erlegen, diesem unmoralischen Angebot. Und ich finde das einfach falsch und unwürdig, wie er da geht. Ja. Und wenn ich das als Barca-Fan sage, ne, dann hat das ja auch eine ganz andere Bedeutung nochmal. Also ich finde es schade. Und dann auch noch nach Saudi-Arabien. Weil... ich hätte mir gewünscht, dass es anders abläuft, dass es standesgemäßer für so eine Vereinslegende abläuft, aber was soll man machen? Ne? Im Endeffekt, was da gemacht wird, ist Wettbewerbsverzerrung pur der Saudis, die haben Unlimited Funds, die können Geld erfinden, das sind ja Beträge, die sind ja jenseits irgendeiner Vorstellungskraft, das sind ja Zahlen, die kannst du ja nicht mal greifen, wenn du da liest, ja 200 Millionen im Jahr, dafür, dass er Altherrenfußball in Saudi-Arabien spielt. Also im Endeffekt, ne, das ist ja wirklich eine alte Herrenmannschaft, ja 2-3 Spieler, die kennt man aus Europa und ansonsten, ja, Freizeitkick da so ein bisschen und dafür wirst du zugeschissen mit Geld. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber ja, ich hätte schon gesagt, mindestens eine Saison, weil ja sein Vertrag sowieso ja noch ein Jahr ging, kannst du doch noch bei Real Madrid spielen, dich dann vernünftig verabschieden, vielleicht ja mit Meistertitel, das war zum Beispiel Sergio Busquets wichtig, dass er sich mit einem Titel verabschiedet, ne? Mit einem großen logischerweise, der wurde Meister und konnte sich als Meister verabschieden. Ja, womit verabschiedet sich Benzema? Ja, nicht mal wirklich mit dem Pokal, denn da war es ja noch nicht klar, dass er geht. Ne? Wenn es da schon klar gewesen wäre, hättest du da auch nochmal eine andere, schönere Zeremonie vielleicht machen können. So wurde der Pokal nicht mehr richtig gefeiert. Das ist ja eh nur ein Trostpreis. Und nicht mal die Verabschiedung ist vernünftig. Also stinkt mir auch, sage ich ganz ehrlich, dass er da plötzlich geht. Sportlich natürlich auch ein Einschnitt, das ist eine andere Geschichte. Jetzt musst du natürlich hier einen Ersatz finden. Bisher hättest du gedacht, naja, sie holen Joselu, also einen Ersatzmann im Sinne von Plan B. Jetzt brauchst du einen Plan A und einen Plan B. Jo. Spannender Sommer, wenn wir jetzt mal sportlich blicken, was da los sein wird bei Real, ne?
Ja, da kommen wir gleich zu. Also wie gesagt, ein Abgang, Wechsel generell an sich kann man hier und da auch verstehen, auch weil es vielleicht sportlich nicht mehr so optimal lief, weil auch an der Belastungsgrenze war oder auch einfach merkt, es reicht vielleicht doch nicht mehr so ganz für viel. Und wie gesagt, Saudi-Arabien wird jetzt sich um auch noch mehr Spieler bemühen bestimmt und im Ramos, wer weiß, am Ende kriegt auch Lewandowski noch ein Angebot. Kroos hatte auch schon eine Anfrage, hat aber gleich ablehnen lassen, weil das für ihn überhaupt nicht in Frage kommt, weil bei Modric wohl eine ähnliche Sache.
So wäre ich übrigens auch gepolt, ne? Da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich so viel Geld verdiene, hätte. Also wir reden ja nicht jetzt hier von, keine Ahnung, einem Bankdrücker, ne? Von was weiß ich
in
wer.
In der dritten Liga.
Sondern wir reden ja von den absoluten Topstars, die aber Millionen, um nicht zu sagen Milliarden verdient haben. Mich würde das dann nicht mehr reizen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann verstehen, wenn jetzt Iago Aspas plötzlich 100 Millionen im Jahr kriegt und er dabei selten nicht so viel verdient, dass der dann gelockt wird oder, weiß der Geier, von mir sogar ein Nacho Fernandes oder so, ein Sergio Roberto, ne? So halbe Bankdrücker, die halt nicht so viel verdient haben in ihrem Leben und dann werden die von so viel Geld erschlagen, dass die es annehmen. Aber diese Supermonster-Megastars, also ich denke jetzt auch ganz besonders an Cristiano Ronaldo, der so unfassbar viel Geld verdient hat, fast Fantasiegehälter, dass der dann nach Saudi-Arabien geht, weil er dann nochmal einen größeren Vertrag bekommt. Hat nicht nur ein Geschmäckle, sondern ich muss fast sagen, kotzt mich an. Mich würde es auch bei Messi unfassbar ankotzen. Mhm. Wenn der sagt, wie Busquets, mein Traum wäre die Major League Soccer. Okay, kann ich verstehen, da verdienst du jetzt nicht so viel Geld, willst halt Miami, was weiß ich, neue Liga und so. Aber wer nach Saudi-Arabien geht, der geht ja nur wegen des Geldes hin. Aber wer schon 500 Millionen, 800 Millionen, keine Ahnung wie viel verdient hat, warum ist denn der so geldgeil und nimmt das an? Mhm. Das ist für mich... Ja, hat ein enormes Geschmäckle, also macht's mir komplett madig, wer diese Summen annimmt, wer da hinwechselt. Ich wäre da wie Toni Kroos, ich würde meinem Berater auch sagen, sofern er überhaupt einen hat, weiß ich gar nicht. Wenn die anrufen, will ich gar nicht, dass du ans Telefon gehst. Interessiert mich so nicht, was die bieten. Es interessiert mich nicht. Kannst dir von mir aus, wenn du sagst, ich will eine neue Herausforderung, ja, meinetwegen höre ich mir vielleicht Offerten an aus Deutschland, dass ich sage, ich will in die Heimat oder vielleicht von PSG, da kann ich noch in die Champions League mitspielen, neue Stadt oder was weiß ich. Ich will mal in die Premier League so ein, zwei Jahre hinten raus. Kann ich alles verstehen oder wie gesagt, wenn hier Major League Soccer mal, aber nicht Saudi-Arabien in die Altherrenliga, wo du hier wirklich Aha-Fußball spielst. Nee. Finde ich nicht cool.
Hat mich damals auch schon bei Cristiano Ronaldo angekotzt und würde mich bei anderen auch. Und Cristiano war ja mehr oder weniger noch mehr verzweifelt, weil der kaum Angebote, Anfragen hatte oder Möglichkeiten. Und Benzema hätte ja weiterspielen können. Hätte der bei Lyon einen Anruf getätigt, natürlich hätten die ihn sofort aufgenommen. Dann hätte man sich auch finanziell geeinigt. Also das ist schwierig. Und jetzt sagen manche, ja, aber dieses unausschlagbare Angebot. Und wenn man mir jetzt das Hundertfache meines Gehaltes für irgendwas Komisches in Katar, Saudi-Arabien anbieten würde, ist es jetzt einfach zu sagen für mich, nein, würde ich natürlich nicht machen. Aber ich bin ja auch nicht, ich habe ja auch noch nicht ausgesorgt für mein Leben. Karim Benzema hat natürlich ausgesorgt für seine Familie, der muss da nicht hin. Also wäre auch bei Real Madrid und dann auch bei Lyon nicht arm geworden oder auch wenn er in die USA auch nach Miami oder was auch immer gegangen wäre. Also ja, Geschmäckle. Wie gesagt, eine Legende darf sich das irgendwo aussuchen, aber nee, Karim, damit hast du dir nicht unbedingt noch mehr Fans gemacht, außer vielleicht in Saudi-Arabien. Aber gut, mal schauen, was da noch alles passieren wird die nächsten Wochen rund um ihn und wen in Saudi-Arabien da noch locken wird, um sich die WM zu schnappen, weil Spanien, der Verband generell, macht ja auch nicht so viel Positives, um irgendwie Saudi-Arabien da wirklich Konkurrenz darzustellen, um selbst die WM zu bekommen. Na gut, wir kommen mehr und mehr Richtung Thema, was passiert jetzt bei Real? Da hat eben auch Hassan uns schon vor ein paar Wochen gefragt und jetzt auch nochmal. Ich lese das nochmal vor, da geht es dann auch speziell nochmal um ein paar Barca-Themen, da kann Alex dann später noch ansetzen. Hassan fragt, jetzt wo die Saison vorbei ist, muss man natürlich über die möglichen Transfers reden von Barca und Real. Bei Barca gibt es ja viele Gerüchte rund um Messi, Gündogan, Bernardo Silva, Inigo Martinez und so weiter. Bei Real mit Joselu, Firmino, Hurricane, Havertz, Bellingham. Und wenn man schon über die möglichen Transfers redet, muss man natürlich auch um die möglichen Abgänge reden. Bei Barca mit Alba, Busquets, Fati, Ferran, Rafinha und bei Real natürlich Benzema, Asensio, Nacho, Ceballos, Odriozola, Lunin und so weiter. Jo, wo setze ich da an? Also es gab jetzt im Bernabeu gab es mehr oder weniger 4 Abschiede, weil die Nummer 7, die Nummer 9, die Nummer 11 und die 24, also Hazard, Benzema, Asensio, Mariano werden gehen. Und ja, es ist auch möglich und ich hoffe auch ein bisschen, dass auch ein Lunin einen Einsehen hat, dass auch ein Odriozola einen Einsehen hat, vielleicht sogar Vallejo. Ich hoffe trotzdem noch, dass Nacho und Ceballos verlängern, das ist möglich, auch wenn ich eher sage, bei beiden steht es eher 40-60, also 40, dass sie bleiben, 60, dass sie gehen. Mal gucken, sie haben die Angebote da, müssen nur noch unterschreiben, aber vielleicht wollen sie auch was anderes. Es wird Platz im Kader sein, das macht ja schon mal Hoffnung, weil die letzten Jahre, du hast ja in der Liga das Problem, du kannst nur 25 Profis registrieren, davon sind ja 2-3 Torhüter, also so viel, du kannst jetzt nicht wie Chelsea einfach 40 Profispieler irgendwie dir zulegen. Deswegen ist jetzt Platz da, was die letzten Jahre immer ein bisschen gefehlt hat, wo man dann trotzdem immer noch irgendwelche Kaderleichen hatte, die nicht mehr so die Leistung bringen wie Ramos, Bale, Isco, auch jetzt ein Hazard, also sehr fein von Hazard, dass er dann auch mehr oder weniger auf Real Madrid zugegangen ist, um den Vertrag aufzulösen. Natürlich hat er auch noch was davon kassiert, aber eben von dem Gehalt, diese, was auch immer, 12, 13 Millionen netto, hat man sich ja auch einen Großteil gespart, also da ein cooler Zug von Hazard, auch dieses Einsehen zu haben, es reicht nicht mehr irgendwie, ich bin nicht mehr Profisportler, ich habe auch keinen Bock mehr, jedes Mal mich auf die Bank zu setzen, dass man sich da geeinigt hat, Platz zu machen, um einfach auch die, dann jetzt allein, dass die Nummer frei wird, die 7 und die nicht mehr da mit Schande getragen wird, also.
Bin ich bei dir, ist übrigens meine Lieblingsnummer, die trage ich ja auch immer, die 7, von daher, allein aus dem Grund, ja.
Ja, allein deswegen. Da gab es mit Marianne und Hazard seit Cristiano. Naja, war das nicht so die erfolgreiche Zeit, aber jetzt ist Platz da und ich bin optimistisch, dass Real Madrid jetzt nicht nur tätig wird, sondern auch in die Offensive geht und dann auch was Ordentliches an Land zieht. Denn wie Alex gesagt hat, es geht nicht nur darum, einen Plan B-Stürmer zu holen, sondern jetzt auch noch einen Plan A-Stürmer. Und das, was ich schon mal bestätigen kann, ist, dass Interesse an Kai Havertz besteht, was für mich jetzt aber auch kein Mittelstürmer wäre, also nicht der Plan A Mittelsturm-Option, sondern er ist ja auch eher so dieses Mitspielende, auch gutes Auge für den Mitspieler, cooler, feiner Typ auch, könnte ich mir vorstellen, aber du brauchst ja trotzdem irgendwie Mittelstürmer, jetzt ist das große Gerücht um Harry Kane, oh, an sich für irgendwie erst 29, 2-3 Jahre, bis dann Haaland in, wann auch immer, 25 vielleicht kommt, why not, aber Engländer in La Liga, schwierige Sache, generell Real und Tottenham, wenn Levy die Nummer von Perez sieht, dann rechnet der schnell mal 2, die Ablöse, auch wenn Kane nur noch ein Jahr Vertrag hat, also hat auch eine geile Saison gespielt, will auch noch spielen, ist ehrgeizig, den hättest du jetzt nicht mit Benzema oder hinter Benzema auf die Bank setzen können, deswegen wäre das schon irgendwo sinnig, könnte ich mir vorstellen und dann vielleicht tatsächlich noch einen Joselu dazu oder einen Firmino als Backup für dann einen Kane, also das sind gar nicht so unwahrscheinliche Namen, diese Joselu, Firmino, Kane, Havertz Namen, das ja, kann ich, was heißt nicht bestätigen, aber ich könnte es mir gut vorstellen und teilweise auch bestätigen, wie bei einem Havertz und auch bei einem Bellingham kann ich bestätigen, dass Real Madrid ein Angebot abgeben wird. Ob das schon geschehen ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auch ein wahrscheinlicher Call, dass das passieren könnte, dass da wohl auch Bellingham eher Bock hätte auf Real Madrid als auf noch mehr Kohle verdienen bei City United oder wo auch immer und dann alles andere in Fran Garcia wird zurückkehren. Ich glaube auch, dass trotzdem noch auf der Außenverteidigerposition noch was passieren zusätzlich könnte, werden könnte. Ob das dann ein Cancelo wird, das wäre natürlich mein Wunsch, aber da ist noch nicht so viel im Raum, was noch, ob dann rechts oder links noch was passieren könnte, je nachdem auch, ob man einen Mondi verkaufen kann. Brahim wird erstmal zurückkehren, ja, aber es das heißt nicht, dass er auch bleiben wird, weil dann wird man mit ihm erstmal reden und von wegen, hey, unter Ancelotti hast du so die Einsatzchancen von 10 Spielen, wirst du vielleicht 2 von Beginn an machen. Wenn ihm das reicht, wird er bleiben, wenn nicht, wird man ihn verkaufen können, glaube ich, ganz gut auch nach Mailand wieder für dann, keine Ahnung, 40 Millionen, also es wird einiges passieren, allein davon, dadurch kann man jetzt schon mal Hoffnung haben, weil einfach jetzt so viele Abgänge schon feststehen und ich glaube, Real Madrid will da dann auch schnell und früh planen, deswegen ist das irgendwo auch okay mit Benzema, dass es jetzt so schnell passiert ist. Das Angebot kam ja auch erst, wie gesagt, am Montag, du hattest gar nicht so viel mehr Zeit, es anders zu lösen, aber auch da nochmal das Thema doppeldeutige Worte. Jetzt kann der Verein planen und wird die Angebote rausschicken. Ich bin gespannt, was auch um Firmino passiert, weil der ist eh frei und Joselu hat diese Klausel, dass wenn Espanyol absteigt, dass er dann verliehen werden kann und deswegen kann ich mir auch das beides ganz gut vorstellen.
Ich auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Real Madrid jetzt bei Harry Kane vorstellig wird. Ich glaube, der wäre definitiv offen, weil er bei den Spurs ja nicht nur stagniert, sondern sie haben ja jetzt, glaube ich, Europa sogar komplett verpasst. Also sie spielen ja nicht mal europäisch. Komplett? Ich glaube schon, ja. Spielen nicht mal europäisch. Aston Villa hat es nach Europa geschafft, Liverpool und Brighton, wenn ich mich nicht täusche. Von daher spielen sie nicht europäisch, meine ich. Und dann schmeckt dem Kollegen Harry Kane das eher nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Chance sehr, sehr groß ist.
Tatsächlich Platz 8.
Dass die Chance sehr, sehr groß ist, dass du Harry Kane, der ja schon länger kokettiert hat damit, er wollte ja, glaube ich, entweder diesen Sommer, den Sommer davor, wollte er ja wechseln und durfte nicht zu Man City.
Ja,
ich glaube, den Sommer davor war es, vor 2 Jahren.
Vor Haaland war es, ja.
Also von daher, ich glaube, dem könntest du ja den Kopf definitiv verdrehen und Daniel Levy weiß ja auch, der Vertrag geht nicht mehr so lange, also da kann man Kohle mitmachen, der ist Geschäftsmann, der drückt natürlich jede Million raus, das ist eine harte Nuss, aber ich glaube, Harry Kane würde Sinn machen für beide Parteien und für den Spieler selbst auch. Das ist eine absolute Weltklasse, ich halte wirklich sehr, sehr viel von ihm. Immer mit einem kleinen Fragezeichen, Engländer in Spanien, geht nicht immer so gut aus. Ich finde, das würde für alle drei Parteien sehr viel Sinn machen und wäre eine Top-Verstärkung für Real Madrid und genau die brauchen sie jetzt natürlich. Also so viele Mittelstürmer, die du auch haben kannst, gibt es jetzt auch nicht. Osimhen von Napoli wäre jetzt ein offensichtlicher Fall, der wird, glaube ich, auch sehr, sehr sicher den Verein verlassen und den kriegst du vielleicht auch für, keine Ahnung, 80, 90, 100, 110, irgend sowas. De Laurentiis nimmt da auch gern die eine oder andere Million ein, aber ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wen Real Madrid da aus dem Hut zaubert. Ich persönlich würde Harry Kane da schon für sinnig erachten und dann Joselu und oder Firmino als Backup, der macht auch sehr, sehr viel Sinn. Also von Joselu halten wir beide ja sehr viel. Der ist als Plan B-Option von der Bank, ist das ein Top-Mann. Sieht man ja jedes Jahr, wie viele Tore der bei Abstiegskandidaten schießt. Das ist ja bemerkenswert. Ich persönlich, wenn er sich nicht so hart verletzt hätte, jetzt so schlimm, Enes Ünal von Getafe. Er hat sich jetzt leider das Kreuzband gerissen von einer Woche oder zwei. Aber der ist auch klasse. Also wäre so auch ein Name, aber ja, durch die Verletzung ist es hinfällig. So, das war jetzt der riesige Realteil, aber Hassan wollte ja auch zu Barca wissen, was da los ist. Wie waren die Namen, die er da reingeschmissen hat? Inigo Martinez, da bin ich mir sicher, dass der kommt. Ist ja auch ablösefrei, da ist alles in trockenen Tüchern, der muss nur noch verkündet werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das dass der Deal durch ist hinter den Kulissen. Und ja, an Gündogan baggern sie stark, beziehungsweise wollen ihn holen. Und City hat offenbar, weil er jetzt so Weltklasse war in den letzten Wochen, hat jetzt im FA Cup-Finale einfach wieder einen Doppelpack erzielt, brutal. Gegen euch war er jetzt auch nicht ganz so schlecht, ne, im Halbfinale. Und da hat City bemerkt, hoppla, der ist ja doch nicht so verkehrt und hat offenbar seine Offerte angepasst und verbessert. Erhöht. Und jetzt ist Gündogan wohl ein bisschen hin und her gerissen. Soll er da verbleiben bei City oder geht er doch in die katalanische Mittelmeermetropole, wo das Wetter ein bisschen schöner ist? Und also da bin ich gespannt. Ich würde sagen 50-50, ob Gündogan zu City oder zu Barca wechselt. Und bei Barca ist einfach das große Fragezeichen, können sie sich den leisten mit Blick auf La Ligas Restriktionen. Und da gab es jetzt, just während unserer Aufnahme, quasi vor, einer halben Stunde, 40 Minuten, die Breaking News, dass Barcas Rentabilitätsplan, also dieser Finanzplan, den man ja vorlegen muss, den La Liga absegnet mit Blick auf Salary Cap, auf Gehaltsobergrenze, Einnahmen, Ausnahmen, Budget, dies, das, ne, müssen sie absegnen. Und der wurde offenbar abgesegnet, Berichten zufolge. Heißt, Barca kann zum Beispiel Lionel Messi einen Angebot unterbreiten, was sie bisher noch nicht machen konnten, weil dieser Rentabilitätsplan noch nicht abgesegnet wurde. Und wenn der wirklich abgesegnet ist, La Liga hat das jetzt, glaube ich, offiziell noch nicht verkündet, aber die Berichte aus Spanien sind da deutlich, dass das wohl abgesegnet wurde, dann kann Barca hier endlich mal richtige Angebote den Spielern, an denen sie dran sind, unterbreiten. Also nicht nur Messi, sondern in dem Fall auch Gündogan. Und dann muss halt der Spieler entscheiden, naja, will ich die, was weiß ich, ich nenne jetzt eine random Zahl, will ich die 8 Millionen von Barca oder will ich lieber die 18 von Man City? So ungefähr, ne? Also da wird auch einiges passieren bei Barca und ja, wenn sie Messi dann doch nicht bekommen, weil der hat ja auch irgendwelche Fantastilliarden-Angebote aus Saudi-Arabien, dann hätte sie natürlich mehr Kohle für die Gündogans und dieser Welt, ne? Oder eben für einen defensiven Mittelfeldspieler, den sie suchen. Also da bin ich gespannt. Das wird wirklich bei Real und bei Barca ein super intensiver, spannender Transfersommer. Ich glaube, da wird es jeden Tag noch und nöcher rauf und runter Gerüchte geben. Also langweilig wird es da, glaube ich, nicht werden.
Das sowieso nicht. Da schauen wir mal, was noch alles gibt. Gibt es natürlich auch bei Real Total in Barca-Welt nachzulesen, wobei es jetzt sogar auch noch ein Treffen gab zwischen Jorge Messi, dem Papa, und Joan Laporta. Also ja, Messi könnte zurückkehren. Bin gespannt, ob das wirklich auch passiert, ob das finanziell möglich sein wird. Das
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Das war jetzt ein riesen Barca und Real-Block über 50 Minuten zu Beginn. Wir wollten natürlich auch die Tabelle noch ein bisschen runterklettern. Wir machen gleich noch mal ein bisschen Halt, kurz zumindest bei Atletico, denn Atletico hat es doch nicht auf Platz 3 geschafft, obwohl ja auch Real gepatzt hat, hat auch Atletico in Anführungszeichen gepatzt. 2-2 gegen Villarreal, mal wieder zwei Torbeteiligungen von Antoine Griezmann, der damit jetzt auch dann doch noch an Lewandowski vorbei ist. Als bester Scorer der Liga steht bei 15 Toren, 17 Vorlagen, Lewandowski bei 23+7, danach kommen Benzema und Vinicius. Also sensationelle Saison von Griezmann, hat man schon öfter thematisiert, könnte auch in der nächsten Folge unserem Saisonabschluss noch ein bisschen ausführlicher werden. Ich sag aber, Griezmann hätte fast noch eine Torbeteiligung bekommen müssen, also seine zwei Vorlagen, geile Freistoßvariante beim ersten Tor. Wenn wir Elfmeter als Torbeteiligung mit dazu rechnen, denn was war das? Ich glaube, das wäre das 3-1 gewesen, so aus kurzer Distanz, ja, schießt er quasi torfrei, ein Verteidiger schmeißt sich dazwischen, aus kurzer Distanz irgendwie kriegt er den Ball an den Arm und dann entscheidet der Schiedsrichter, glaube ich, auf Stützhand und gibt den Elfmeter nicht, weil, aber ich sag, das ist doch keine Stützhand, weil der lag ja schon so halb am Boden oder der Popo war da eher die Stütze, und deswegen gibt der Schiedsrichter diesen Handelfmeter nicht. Boah, nee. Der macht doch da eher eine Torwartbewegung, der Verteidiger, oder wie siehst du das?
Ein glasklarer Elfmeter, das kann doch nicht sein, dass das nicht als Elfmeter gepfiffen wird. Also ich weiß, um die Regeln natürlich, er will den Ball irgendwie mit dem Körper blocken und ihm wird der Arm angeschossen, verstehe ich schon. Aber das ist ein Meter vom Tor entfernt, ne? Also er verhindert ein Tor mit einer Torwartparade effektiv, weil er sich da reinschmeißt und den Arm ja trotzdem neben dem Körper hat. Und das ist wie eine Top-Torwartparade. Wenn da der Arm nicht ist, wenn er den da nicht hinhält, geht der Ball ins Tor. Jo. Also das ist dann,
trifft es, Mann.
Da musst du trotzdem Elfmeter pfeifen, auch wenn da, ich weiß gar nicht, was, Juan Freud, bin ich mir nicht sicher, oder Mandy war es, keine Ahnung. Ob der das 100% wollte, würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Also er will wahrscheinlich, aber du kannst kein Tor verhindern mit der Hand, mit einer Torhüterparade. Ja? Das geht einfach nicht. Also ein bisschen logisches Denken und logisches Einfühlungsvermögen für die Sportart Fußball darf man ja schon haben als Schiedsrichter. Ein Feldspieler sollte keine Torwartparade auf der Torlinie auspacken können, um so ein Tor zu verhindern. Ja, Punkt. Also das ist ein glasklarer Elfmeter, wäre, glaube ich, aber nur das 2-1 gewesen. Also es stand, meine ich, 1-1. Ja. Und danach haben sie es 2-1 gemacht. Also vielleicht gar nicht so entscheidend, aber einfach hanebüchen falsch mal wieder. Und wir haben es auch gar nicht thematisiert. Bei Real Madrid gegen Bilbao, gegen Athletic Club, gab es ja zwei lächerliche Elfmeter. Also der für den Athletic Club aus Bilbao, das ist ja ein absoluter Witz, dieser Elfmeter.
Das war ein Witz, ja.
Gott sei Dank hält Courtois diesen Ball. Ja? Und auch der Real-Elfmeter ist ein schönes Abschiedsgeschenk für Karim. Aber nein, das ist niemals ein Foul. Der berührt ihn da irgendwo nicht mal im Hals, sondern nur am Oberkörper da. Ich glaube, mit
dem Also ausgestreckter Arm.
Ja, aber er hält sich das Gesicht, als hätte er ihn weggeboxt im Klitschko-Stil. Er wurde nicht mal im Gesicht getroffen. Nein, das ist einfach kein Elfmeter. Hör auf, so einen Quatsch zu pfeifen. Aber La Liga, naja, so wie die Schiris in der Saison waren, so mussten sie sich natürlich am letzten Spieltag verabschieden mit absolut lächerlichen Entscheidungen. So. Stichwort Verabschiedung übrigens, bevor wir es vergessen. verabschieden müssen wir uns von Antonio Mateo Lajos, der sein letztes Spiel gepfiffen hat und ja, unter Tränen sich da, glaube ich, verabschiedet hat. Ne? Ich meine, dem ist es da ein bisschen
fast
runtergekullert.
Ja.
Ja, richtig krass. Also eine, ja. Naja, La Liga Schiri-Legende geht da, aber er ist nicht unbedingt immer nur aus den richtigen Gründen legendär gewesen. Ne? So ehrlich muss man dann schon sein, dass er nicht unbedingt auf dem Zenit geht, sondern man könnte schon sagen, ja, leider überfällig, Matteo, weil was du da zuletzt so fabriziert hast, war auch nicht ganz so würdig.
Ja, ist das Thema. Mit 46 Jahren wurde er da so ein bisschen abgesägt. Übrigens auch nicht der einzige Abschied. Auch Carlos Del Cerro Grande, von dem musste man sich auch verabschieden. Der ist 47 Jahre alt. Also da La Liga unternimmt schon was, oder Verband ERFEF in dem Fall. Ja, bei Laos war es ein tränenreicher Abschied. Seine Kinder waren dabei. Also das war schon dann irgendwie bewegend. Aber ja, er hat jetzt auch nicht unbedingt zu den Besten gehört. Aber ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, dass er zu den Schlechtesten gehört hat. Also da trotzdem, Matteo, alles gut. Und wer weiß, ob der nicht doch noch irgendwo anders dann vielleicht auch in Saudi-Arabien pfeift als Topstar-Neuzugang, dass du denen sich nicht auch noch angeln habe. Aber ja, gut. Atletico hat Platz 2 so nicht bekommen. So hat dann Real eben, das macht den Unterschied, dass sie da eben 7 Millionen Euro um mehr bekommen. Supercopa wären sie eh dabei gewesen und Champions League Top 2. Von dem her war das jetzt nicht der ganz große Unterschied. Wir schauen weiter in der Tabelle. Das war eben das Duell des Dritten gegen den Fünften. Dann sind wir beim Tabellenvierten, wobei es gar nicht so viel über Real Sociedad geht, sondern mehr um den Gegner. Bei Real Sociedad muss man natürlich noch ein bisschen mehr sagen. Die haben jetzt 30 Saisonsiege insgesamt eingefahren diese Saison. Das ist ein absoluter Topwert. Das gab es noch nie. Sie haben allein in La Liga 71 Punkte geholt. Der bisherige Rekord war bei 76. Also sie spielen eine unfassbar gute Saison, sind verdient endlich in der Champions League dabei, nachdem sie die letzten 2, 3, 4 Jahre in der Rückrunde das immer ein bisschen verkackt haben. Sie sind ein Beispiel für Kontinuität, weil der Trainer Alguacil ist der drittdienstälteste Trainer der Liga. Und deswegen da nochmal Hut ab vor Real Sociedad. Wird man natürlich mehr beim Saisonabschluss nochmal drauf eingehen. Ich würde eher gleich gehen zum Gegner. Das war der FC Sevilla. Die haben zwar jetzt verloren gegen Real Sociedad. Real Sociedad hat 2-1 gewonnen, aber ich glaube, das hat nicht so wenige überrascht, dass Sevilla verlieren würde in San Sebastian. Das nicht nur, weil es San Sebastian war, sondern weil Sevilla vielleicht noch ein bisschen betrunken war oder, naja, sie hatten einfach den großen Erfolg und dann war es auch egal, was am letzten Spieltag passiert ist. Sie haben sich für die Champions League qualifiziert. Das als Tabellenzwölfter jetzt, das gab es so auch noch nie in Spanien. Also der schlechteste Champions League-Teilnehmer, den La Liga je gestellt hat, war Atletico 2010, als sie den UEFA-Pokal gewonnen haben. Sie waren dann 9. nur in La Liga, aber Sevilla irgendwie Katastrophensaison in der Liga. Mendilibar hat sie stabilisiert und hat sie einfach zu La Septima, dem 7. Europapokal, geführt. 7 Finals gespielt, 7 gewonnen, das in den letzten 18 Jahren. Das ist unfassbar, wie die in der Europa League durchmarschieren, was man da auch im Finale gegen Rom gesehen hat.
Ja, und ich habe mich sehr gefreut. Das Spiel an sich war, ging ja fast 3 Stunden oder wie lange? Es war ja, es war ja unfassbar zäh. Es war ja, ich glaube, 140 Minuten oder so hatte ich auf Twitter gelesen, dass die Leute sogar die Zeit gestoppt haben oder 138 oder genau genommen. Wahrscheinlich das längste Spiel aller Zeiten.
Ja.
Völlig, völlig verrückt. Teilweise dachtest du schaust ein Baseballspiel an und kein Fußballspiel. Ne? Ist auch sehr, sehr wenig passiert. Ab und zu natürlich ein bisschen war es so ein Rakitic-Pfostentreffer und so, aber viel Fußball war nicht. Dafür war umso mehr Schauspielerei, Unterbrechung und Unsportliches, vor allem von Mourinho, dem Trainerteam und der ganzen Bank der Roma, die bei jedem Firlefanz da Theater gemacht haben. Also furchtbar. Aber es hat sich einfach gelohnt, da bis, keine Ahnung wann, 0.30 Uhr oder was, wach zu bleiben, weil Sevilla dann, wie ich fand, auch verdient dieses Ding gewonnen hat, weil sie einfach die aktivere Mannschaft waren, die interessiert daran, Fußball zu spielen und Tore zu schießen, während die Roma das nur bedingt 20 Minuten war bis zum 1-0 und danach wieder Mourinho Dinge gemacht hat und gemauert hat. Also sehr wenig Fußball von beiden Seiten, am Ende ein hochverdienter Sieg für Sevilla. Und da sieht man mal wieder, ne, niemand will diesen Pokal, diese Europa League, so sehr wie sie. Das sagen sie ja selber, das ist ja sogar ein Slogan. Und das haben sie wieder vorgemacht. Also es ist schon eine wirklich wahnsinnig verrückte Geschichte, wie sie selbst in ihrer Grottensaison wieder diese Europa League gewinnen. Chapeau, wirklich Hut ab davor. Und ich persönlich habe mich tatsächlich gefreut. Und mal wieder ein Triumph für La Liga. Das ist ja wirklich unglaublich. Dann, das ist in Europa jedes Mal die Spanier, wenn sie im Finale sind, dann auch triumphieren. Und zwar immer gegen ich glaube, was hatte ich gelesen? Wann war das? 2003 oder 2002 war das letzte Mal, dass eine spanische Mannschaft nicht gewonnen hat.
Es war 2001, das Champions League-Finale Valencia gegen Bayern.
Gegen
damals
Bayern.
Hat der Bayern
stimmt.
noch gewonnen.
Stimmt.
Und danach 22 Finals im Europapokal mit spanischer Beteiligung gegen 18 unterschiedliche Gegner und immer hat der Spanier gewonnen. Das ist, also wir haben La Liga kritisiert,
nicht.
Aber
das
irgendwie,
nicht.
Irgendwas
das,
steckt
das
dahinter.
Ist, ja, irgendwie, sobald sie in Europa sind, ne, ist alles vergessen, was da Woche für Woche in La Liga rumgestümpert wird.
Ja.
Da sind sie plötzlich unschlagbar. Es ist nicht erklärbar. Mhm. Ne? Es ist eine Anomalie, ist es ja nicht. Es ist ja normal sogar, was da passiert. Aber es ist irgendwie paradox. Man kann das nicht so richtig erklären, warum dann in europäischen Finals die Spanier so über sich hinaus wachsen. Ja. Und ja, nochmal Gratulation an Sevilla. Sehr, sehr geile Sache.
Ja, so. Cool. So haben sie sich jetzt in den Europapokal gerettet. Es gibt wieder 8 spanische Vertreter im Europapokal. Das gab es ja auch schon in der letzten Saison oder in der Saison, als Real Madrid Champions League gewonnen hat, weil da Villarreal vor die Europa League gewonnen hatte. Also ist ja ein ganz gutes Omen für Madridistas. Wir bleiben noch bei Sevilla. Hier hatte noch Luis eine Frage. Er fragt uns zum Trainer. Glaubt ihr, dass Mendilibar mit Sevilla auch auf langfristige Sicht genauso erfolgreich sein wird mit seinem recht einfachen Spielstil? Ich persönlich bin eher skeptisch, auch wenn er, so scheint es, in der Mannschaft recht beliebt ist, weil ich denke einfach nicht, dass er auf eine ganze Saison gesehen das Zeug hat, Sevilla auf mindestens Platz 4 zu bringen. Ich sag erstmal jetzt in der Rückrunde, dass Sevilla jetzt dann doch noch es ein bisschen nach oben ging, liegt natürlich auch ein bisschen an den Wintertransfers. Ich finde, Bardet ist gut in der Innenverteidigung, auch dass ein Brian Gil, auch Ocampos zurückgeholt wurden, war sehr wichtig. Also das ist gar nicht nur an Mendilibar lag. Trotzdem hat die Mannschaft irgendwo auch stabilisiert. Das Thema mit Disziplinlosigkeiten hast du immer mal noch, dass Acuña hier seine Ausraster hat oder andere. Also da muss er bestimmt auch dran arbeiten, die Mannschaft, dass sie nicht weiter so brodelt wie ein Vulkan, wie es unter Sampaoli war. Ob das dann für nächste Saison, wie es jetzt auf Platz 4 tippen würde, ich glaube, andere Teams können auch wieder an der Doppelbelastung scheitern wie Villarreal, aber...
Naja, musste ja eher den Sommer abwarten, denn wenn wir sagen, bei Barca und Real wird viel passieren, glaube ich, bis Sevilla auch. Erstens ist Monchi dafür bekannt, dass er jedes Jahr 10 Abgänge und 10... Also 10 Verkäufe und 10 Zukäufe tätigt. Und zweitens ist ja offensichtlich, dass dieser Kader verstärkt werden muss. Vor allem in der Defensive brauchst du da mindestens einen Innenverteidiger. Im offensiven Mittelfeld brauchst du was. Auf den Flügeln brauchst du frischen Wind, neue talentierte Spieler.
Also weiß, ob Jesus Navas auch weitermacht. So, ja.
Genau, also da es würde mich nie wundern, wenn sie oder es würde mich wundern, wenn sie nicht wieder 8 kaufen und 8 plus Spieler verkaufen. Also ich glaube, auch Monchi wird da sehr, sehr geschäftstüchtig sein, denn er hat ja gesehen, die Liga-Tabelle, die lügt ja nicht in aller Regel, das ist ja das Schöne. Also in Europa, ne, kannst du dich immer mal durchmogeln zu einem Sieg oder eben ja mit ein paar guten Spielen, Grüße an Real Madrid, Champions League-Triumphe da, dir irgendwie diesen Pokal schnappen, aber die La Liga-Tabelle, die lügt halt nicht, die ist eine Abbildung dessen, was du über ein Jahr gemacht hast und da ist Platz 12 eine klare, knallharte Geschichte und die zeigt ja auf, ja, nicht gut genug und zwar nicht annähernd gut genug. Mhm. Auch wenn es beinahe ja sogar so für Europa gereicht hätte, sie wären ja beinahe Siebter geworden, wenn sie ein, zweimal mehr gewonnen hätten.
Ja.
Aber na, das kommt nicht von ungefähr, dieser Platz. Also es war eine Grotten-Saison, vor allem eine Grotten-Hinrunde von Sevilla und das ist hauptsächlich auf den Kader zuzuschreiben, der vorne bis hinten nicht gut ist. Also wird da Monchi einiges tun und dann muss man abwarten, wie sich das Gesicht der Mannschaft dann im August darbieten wird. Ne?
Ja. Jo, auf Platz 7 hätte es der FC Sevilla theoretisch noch schaffen können, aber eine andere Mannschaft war schon drauf und musste nur noch gewinnen, in Anführungszeichen, am letzten Spieltag. Und da müssen wir jetzt mal wieder loben. Der Club Atletico Osasuna, will nicht sagen rockt, aber hat sich verdient für eine großartige Saison, Pokalfinale und jetzt auf einmal Platz 7. Ich weiß noch, in der Hinrunde waren sie auch schon so mit da oben, da wurden wir noch gefragt, traut ihr Osasuna den Europapokaleinzug rein? Ich glaube, wir beide hatten so gesagt, so an sich die Mannschaft ist schon cool und gut und zusammengewachsen, langfristiges Projekt, aber irgendwie haben wir eher getippt auf die Konkurrenz, dass Bilbao vorbeizieht, dass Sevilla noch vorbeizieht, vielleicht sogar Celta. Ja, die haben es dann immer eher irgendwie verkackt und so ist jetzt, Osasuna darf sich feiern, sie sind in der Conference League dabei. Das ist sensationell für den kleinen Verein.
Das ist sensationell und das hat mich auch persönlich gefreut. Ich habe ihnen die Daumen gedrückt, dass sie es schaffen nach dieser tollen Saison. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, schon der Pokalfinaleinzug war sensationell für so einen kleinen Verein und dass sie jetzt der Siebter werden und ich glaube zum vierten Mal überhaupt europäisch spielen, wie war das?
Es ist jetzt das fünfte Mal sogar.
Fünfte Mal.
Das erste Mal seit der Saison 2005-06. Damals waren es noch in der Champions League Quali und sind natürlich, jeder weiß es noch, am HSV gescheitert. Waren danach dann aber im UEFA-Pokal im Halbfinale, sind damals an Sevilla gescheitert. Da gab es dann dieses spanische Finale danach, Sevilla gegen Espanyol. Also Osasuna war schon mal europäisch, hatte ich so aber auch nicht wirklich auf dem Schirm.
Ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das auch komplett vergessen. Also ja, tolle Geschichte für diesen kleinen Verein, der sich ja da auch ja stetig da weiterentwickelt hat. Waren ja in den letzten Jahren immer quasi in den Top 10 und meistens so 10., 9. rum, ne? Und haben sich das wirklich verdient mit einem sehr, sehr überschaubaren Kader, mit ja, Spielern, die eben eher ja nicht mal in der zweiten Reihe Spanien spielen, sondern eher so in der dritten, ne? Ante Budimir, der war bei St. Pauli in der zweiten Liga, Alter, und hat jetzt Osasuna auf Rang 7 in die Conference League geköpft, geschossen. Beim letzten Spiel gegen Girona. Also das ist eine tolle Story und das ist der verdiente Conference League Teilnehmer, denn der Athletic Club aus Bilbao hat ja genug Chancen, da vorbeizuziehen und hat zum Beispiel letzte Woche gegen Elche verballert, vertan die Chance, Riesenchancen vergeben. Jetzt wieder in den Elfmeter übrigens bei Real Madrid ja auch vergeben, also mehr Geschenk kannst du ja gar nicht kassieren. Musste einfach in Führung gehen. Ja, selbst schuld, der Athletic Club und für Osasuna eine tolle, tolle Geschichte und freut mich auch für die.
Genau. Ich würde den oder generell die Mannschaft noch ein bisschen loben, weil das ist schon auch sehr harmonisch so zusammengestellt. Du hast hinten so die Großen und vorne irgendwie dieses Sturmtrio oder da mal spielt ein Ante Budimir, mal natürlich Chimi Avila, mal Kike Garcia. Das ist schon irgendwie, da ist keiner eingeschnappt, wenn er auf der Bank sitzt. Die haben alle ihre Stärken, ob in der Luft, am Boden. Budimir ist für mich vielleicht sogar der mittlerweile beste Kopfballspieler der Liga, auch ein Militao muss man da nennen, aber das ist schon irgendwie, die wissen, ihre Waffen einzusetzen, heißt dann auch, die sind an sich theoretisch einfach zu verteidigen, indem du einfach immer eng dran bist am Mittelstürmer, also da als Voraussetzung für die kommende Saison, aber trotzdem unangenehmer Gegner, ohne jetzt mega viel eklig Fouls zu machen, wie vielleicht Mallorca, Getafe und so weiter, also und auch da eben Osasuna ein Beispiel für Kontinuität, für langfristiges Denken, auch am Trainer festhalten, wenn es vielleicht mal nicht optimal läuft, wobei ich glaube unter Arrasate hat jetzt die Mannschaft nicht so eine Krise mal gehabt, aber eben Arrasate, der nach Simeone zweitdienstälteste Trainer der Liga und immer irgendwie Platz 10, Platz 9 gewesen, jetzt eben Platz 7, das ist sensationell. Also da wird starke Arbeit gemacht, genauso wie bei Real Sociedad. Die Basken wissen scheinbar, worauf es drauf ankommt und haben sich da jetzt alle belohnt. Also das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert gewesen, wird auch da am Saisonabschluss nochmal ein bisschen vorkommen. Und dann kommen wir doch jetzt, aber Betis haben wir noch. Betis müssen wir natürlich auch noch machen, bevor wir wirklich Richtung Abstiegskampf kommen. Betis war natürlich auch am letzten Spieltag gefordert und es gab ein 1-1 gegen Valencia. Valencia hat sich dadurch gerettet und kann man erstmal sagen, ob da jetzt für Betis mehr drin gewesen wäre in dieser Saison. Ich hatte sie, glaube ich, auf Platz 4 getippt, dass sie den Champions-League-Platz kriegen. Also ich hatte bei Sevilla nicht mitgerechnet. Sie sind ja trotzdem irgendwo das zweitälteste Team. Hier und da immer noch ihre roten Karten. Aber auch da, Pellegrini im dritten Jahr in Folge sind sie unter den Top 6. Das gab es zuletzt in den 30er Jahren, dass das mal ein Trainer mit Betis schafft, damals O'Connor. Also da sensationell, aber alles stand natürlich in diesem Spiel im Hintergrund, ähnlich wie im Bernabéu, wo auch das Sportliche im Hintergrund geraten ist, nur das, was man bei Betis gesehen hat, war wesentlich emotionaler vor dem Spiel und dann auch allein nach dem Halbzeitpfiff zum Wiederanpfiff der zweiten Liga gab es auch Tränen auf dem Platz. Also der Schiedsrichter will wieder anpfeifen und alle feuern irgendwie nochmal diesen einen Mann an. Es geht um Joaquin natürlich. Der hat sein 622. Spiel in der Liga bekommen, ist damit neuer Rekordspieler in der Liga. Also gemeinsam mit Andoni Zubizarreta, geteilter Rekord. Also größtmöglichen Glückwünsche natürlich dazu. Aber was das für emotionale Szenen waren, wie gesagt, allein beim Wiederanpfiff nochmal heult er da fast rum. In der 60. Minute stehen alle auf, alle kommen zu ihm, auch Gegenspieler. So hätte es auch im Bernabéu sein können, wenn man das früh genug angekündigt hätte oder so früh wie möglich zumindest, auch wenn erst eine Woche vorher. Also da große, würdige Szenen rund um Joaquin. Das war eine Abschlusstournee, was der die letzten Wochen hatte, so wie es auch bei Busquets war. Letztes Auswärtsspiel hier, vorletztes Heimspiel. So hätte es auch Benzema haben können, aber na, es sollte nicht anders sein. Und von dem her da nochmal großes Lob an Joaquin, der jetzt eben für immer unsterblich ist. Also er mit Zubizarreta jetzt auf Platz 2 und es gäbe ja noch einen Platz 2, Raul Garcia, 588 Spieler, aber ich glaube, der wird wohl auch Karriere beenden. Aber gut, wir bleiben bei Joaquin.
Platz 1, meinst du? Du hast Platz 2 gesagt, versehentlich. Ja, krasse Legende, ne? Ich habe das, glaube ich, schon mal thematisiert, dass außerhalb Spanien, das nimmt man das gar nicht so wahr, was der Typ für eine enorme La Liga-Legende ist, im spanischen Fußball wirklich eine Ikone, ein Riesen, Riesenkerl, ja, Kultfigur auch. Mhm. Und dass er diesen Rekord jetzt geschafft hat, hat er sogar, glaube ich, immer wieder mit Bandage gespielt. Ne? Also so richtig fit war er, glaube ich, seit Wochen. Nicht, weil er sich bei Barca, als Betis bei Barca gespielt hat, wo sie ja abgeschossen wurden, wurde er eingewechselt und musste verletzt wieder raus. Und ich dachte mir, shit, das war's ja jetzt mit dem Rekord. Das sah nach Muskelverletzung aus. Da bist du ja immer 3, 4, 5, 6 Wochen außer Gefecht. Nee, irgendwie mit bandagiertem Oberschenkel ab und zu eingewechselt worden, damit er ja diesen Rekord schafft. Ja, und das gestern war natürlich ganz, ganz tolle Szenen. Also da sieht man, ne, so kann man seine Vereinsikone auch schon ehren und verabschieden. Grüße an King Karim und Real.
Genau. Ja, wir werden Joaquin vermissen oder Hashtag Joaquin sogar. Da hat er natürlich auch bitte sehr viel geteilt und das ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert gewesen, dass es noch diesen positiven Rekord zum Saisonabschluss gab. Wir sind ja immer sehr froh und dankbar über alles, was es Positives rund um La Liga gab und gibt, wobei auch der Abstiegskampf natürlich summa summarum absolut positiv war, denn dass es am letzten Spieltag noch 6 Teams erwischen konnte, die auf den drittletzten Tabellenrang rutschen könnten, das gab es zuletzt in der Saison 2010-11. Damals hat es ein Team erwischt, das an diesem letzten Spieltag nicht als Abstiegskandidat in diesen Spieltag gegangen ist, damals Deportivo. Jetzt hat es das Team erwischt, das auch schon als 18. in diesen letzten Spieltag gegangen ist. Es hat Real Valladolid erwischt. Und warum? Weil sie gegen die eigentlich blaue, aber Getafe ist in roten Trikots aufgelaufen, gegen die rote Wand des FC Getafe überhaupt nicht angekommen ist. Also hatten sie überhaupt einen Schuss aufs Tor. Die hatten 80% Ballbesitz. Der FC Getafe, hört euch das an, hatte in Halbzeit 1 37 angekommene Pässe. Die hatten nichts anderes im Kopf, außer 0-0 spielen und Ball wegdonnern. Kein Pass, weg. Ja. Nichts anderes
hatten die vor. Und ich Trottel hatte erst das 0-0 und dachte mir, nee, komm, das geht schon 1-1 aus, weil beide brauchen ja Tore und so, weil er muss ja gewinnen und dann werden sie vielleicht mal ausgekontert. Wie konnte ich denn nicht auf dieses 0-0 tippen? Also gibt ja trotzdem 3 Punkte bei uns, ne? Aber es ist ja wirklich logisch, dass wenn Getafe unter Bordalas einen Punkt braucht, ja natürlich spielen die dann 0-0, weil sie so die Klasse halten. Also, dass ich da meinen Tipp von 0-0 auf 1-1 geändert habe, ist einfach fahrlässig, einen Punkt verschenkt. Aber ja, es war Bordalas Getafe-Fußball und leider hatte ich auch das Gefühl, als sie Bordalas zurückgeholt haben, dass sie genauso die Klasse halten werden. Mit typischem Bordalas-Anti-Fußball. Es ist einfach denen ihre DNA und vor allem seine DNA als Coach. Mehr Rugby als Fußball habe ich es in der Vergangenheit genannt. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass vom Valladolid ja trotzdem zu wenig kam. Also du hast ein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten. Das ist ja ein Matchballspiel für dich. Du musst nur in Anführungszeichen gewinnen und hältst aus eigener Kraft die Klasse und schaffst das dann nicht und hast ja auch nicht mal Riesenchancen oder so. Also anders als Granada letztes Jahr, die ja abgestiegen sind, weil sie einen Elfmeter verschossen haben, kurz vor Schluss. Ne? Wenn sie den machen, halten sie die Klasse. Real Valladolid hatte ja nicht mal wirkliche Torchancen. Da ist ja einfach sehr, sehr wenig passiert. Ich glaube, hinten raus gab es einen Schuss, der ist am Winkel vorbeigezischt. Wirklich, da fehlten 3 Millimeter, aber ansonsten kam einfach viel zu wenig und das ist das alte Thema. Ne? So ein Abstiegskandidat, wenn der gegen den anderen sehr destruktiven Gegner spielen muss, dann fällt denen natürlich nichts ein. Es ist sehr, sehr schwer, logisch, aber irgendwo bist du als Real Valladolid trotzdem selbst schuld, ne? Wenn du dein Heimspiel am letzten Spieltag gegen den Mitkonkurrenten nicht gewinnen kannst, ja, dann bist du irgendwo leider selbst schuld, ne?
Ja, und um so ein bisschen über Gründe zu reden, warum es auch generell für Real Valladolid nicht gereicht hat. Sie sind jetzt nicht unbedingt die Schießbude der Liga, weil andere Teams mehr Gegentore haben, aber sie sind so ein bisschen der Hühnerhaufen der Liga hinten drin, denn sie lassen die meisten Abschlüsse zu, also 15,5, nicht mal Elchard lässt so viel zu. Da schon mal irgendwie hat sie eine wackelige Defensive hinten und für mich war so ein bisschen entscheidender Knackpunkt auch in dieser Saison. Ich hatte sie ja selbst live gesehen, zu Hause mal bei einem 2-1 gegen Elche. Das war schon an sich, würde ich sagen, ist eher eine Mannschaft, die eher offensiv denkt oder mitspielend denkt, so wie Girona auch und Rayo und so weiter. Von dem her hatte ich schon gedacht, da kann was gehen in der Saison. Aber es war ja so der, ich glaube, 27. Spieltag. Da waren sie noch auf Rang 16, sind so ein bisschen nach unten reingerutscht und da wurde auf einmal Pacheta entlassen. Der stand eben für mich für diesen eher mutigen, nach vorne gedachten Fußball. Wie gesagt, haben nicht alles kurz und klein geschossen, aber da eben der Trainer wurde entlassen auf Platz 16, jetzt sind sie am Ende 18., weil da eben Ronaldo, der Präsident, einen auch so Kumpel mehr oder weniger geholt hat von einem anderen Verein aus Südamerika, der eben so auch anteilig gehört, Cruzeiro Belo Horizonte. Das ist Paulo Pezzolano, auch seine erste Station in Europa. Hat weder hier gespielt noch drin, wobei Mallorca mal. Auch das ist mir immer ein bisschen, finde ich immer kurios und der konnte eben Valladolid jetzt auch nicht retten, auch wenn es vielleicht am Anfang noch ein paar Erfolge gab. Aber ja, Ganz unverdient ist Valladolid dann doch nicht. Ganz unten, wie gesagt, hinten sehr wackelig. Vorne war das dann doch ein bisschen zu wenig lange und eben diese Trainerentlassung für mich ein Knackpunkt. Auch wenn jetzt, glaube ich, Ronaldo, der Präsident, gesagt hat, er wird auf jeden Fall weitermachen. Gibt ja Gerüchte, dass er irgendwie den Verein wieder verkaufen will. Aber nee, R9 will weitermachen. Ja, von Valladolid müssen wir uns verabschieden, aber nicht von den anderen. Cádiz konnte sich retten, Celta Vigo sowieso und Valencia auch irgendwie dank der vielen Jungen. Da gab es, glaube ich, wieder ein Tor von einem Jugendspieler. Ich glaube, diese ganzen Javi Guerra, Mari, Diego Lopez haben etliche Punkte beschert an den letzten Spieltagen. Das war so nicht vorherzusehen, dass Valencia da eben die Jugend Valencia rettet. Hast du noch was vom Abstiegskampf?
Ja, ich fand bemerkenswert, dass keiner verloren hat von denen da unten, ne? Am letzten Spieltag. Also, da hätte man schon gedacht, der ein oder andere verliert sein Spiel und steigt dann ab. Valladolid hat gepunktet gegen Getafe. Gut, hat er nichts gebracht, war wieder Niederlage. Getafe unentschieden spielt, Valencia den Punkt geholt, Almeria noch den Punkt geholt, Cádiz den Punkt geholt, Celta sogar gewonnen. Ne? Keiner hat verloren. Und trotzdem musste halt einer ins sportliche Gras beißen. Sehr, sehr bitter natürlich, aber ich glaube, wenn Real Valladolid übrigens 1-0 gewonnen hätte, wäre Getafe abgestiegen.
Ja, klar.
Wegen dem...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Verlorenen direkten Vergleich.
Mit Almeria.
Also, ja. Boah, das war halt wirklich das Spiel schlechthin, wo sie alles entschieden hätte. Sehr, 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 sehr bitter, ne, für Real Valladolid. Aber ja, ich glaube, die Chancen sind durchaus gegeben, dass er wieder zurückkommt. Ich hau jetzt übrigens schon mal einen Take raus für die neue Saison. Ich rechne damit, dass Elche direkt wieder aufsteigt.
Boah.
Weil was die jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben, nachdem sie abgestiegen waren, die sind
es
ja
seit auf einmal.
Ich glaub, 6 Spielen oder was ungeschlagen. Haben wir jetzt zuletzt ständig gepunktet und gewonnen, in Bilbao gewonnen, gegen Atletico gewonnen. Sevilla waren unentschieden, also das ist ja auch bemerkenswert. Von daher, jetzt wo der Druck quasi weg war, wo sie klar sicher wussten, wir sind abgestiegen, hat die Mannschaft gezeigt, dass da Fußball in ihr steckt. Und der Trainer wird ja sowieso bleiben. Und ich glaube, da ist einiges Leben in Elche. Also ich bin gespannt. Ich glaube, Elche wird direkt zurückkommen. Espanyol natürlich, normalerweise ist der Kader ja sowieso viel zu gut gewesen, um überhaupt abzusteigen. Muss man jetzt gucken, wie der bei Sam gehalten wird. Aber Espanyol ist ja auch ein ganz klarer Favorit auf den direkten Wiederaufstieg. Ja. Ich glaube, Valladolid wird es zum Beispiel schwerer haben. Also ich sage Elche und Espanyol, gute Chancen, direkt retour zu kommen, und Valladolid, wer weiß.
Bei Elche muss man auf jeden Fall Respekt zollen, denn von den letzten 7 Spieltagen, als sie als Absteiger feststanden, nur einen zu verlieren, das war gegen Almeria, die auch ums Überleben gekämpft haben. Hut ab davor, so nochmal nicht Wettbewerbsverzerrung zu machen, sondern allen zu sein. Guck mal, wir können es doch. Ob die wieder hochkommen, mal gucken. Am Ende wird dann Lucas Boué gehen und Mascarell. Also ich glaube nicht, dass so viele Spieler mit runtergehen, aber wird sich natürlich zeigen. Eine spannende Personalie hinsichtlich Thema Abstiegskampf war auch beim Duell zwischen Espanyol und Almeria. Auch wildes Spiel, ging hin und her, ist 3-3 ausgegangen. Da hat Rubi, der Trainer von Almeria, nach Abpfiff bekannt gegeben, dass er gehen wird. Also gibt es da schon mal 2 Trainerwechsel im Hinblick auf die neue Saison. Rubi von Almeria wird gehen, und ja auch bei Rayo Vallecano hatte Iraola schon vor einer Weile angekündigt, dass er gehen wird. Also auch er hatte sein Abschiedsspiel. Das haben sie zwar verloren mit 3-0 gegen Mallorca, aber gut, da kann er ja auch auf eine sehr erfolgreiche Ära zurückblicken. Also ja, die Absteiger stehen fest. Elche, Espanyol, Valladolid. Es stehen auch die Aufsteiger, zumindest 2 schon fest. Oder hat man das in der letzten Folge schon, dass ich mich über Granada und Las Palmas freue? Ich glaube, das hat man schon.
Hat man schon, ja.
Ging jetzt nur noch über die Playoffs. Da sind die Hinspiele gelaufen. Also du hast 2 Halbfinal-Playoffs und dann noch einmal ein Finale mit Hin- und Rückspiel. Die Hinspiele jetzt im Halbfinale. Eibar Alaves 1-1 und Levante hat gegen Albacete 3-1 gewonnen. Die Rückspiele sind jetzt demnächst die Tage, und dann gibt es eben noch Finalspiele mit Hin- und Rückspiel, wo es dann um den letzten Aufsteiger geht. Da ist jetzt schon mal wild. Die Saison 2023/24 haben wir 5 Andalusier dabei. Das gab es zuletzt vor 8 Jahren. In der Segunda Division wird aber sicher keine andalusische Mannschaft dabei sein. Das gab es irgendwie noch nie, wenn ich da Pedrito Martin, unserem Statistiken-Experten, Vertrauen schenke. Auch verrückt. Aber auch gut für meine Reiseziele. Andalusien. Kann schon gerne noch ein paar mehr Clubs geben. Madrid, Andalusien, die nehme ich.
Die nimmst du. Ich nehme Las Palmas. Habe ich auch schon erwähnt, in der ersten Liga. Das ist auch eine spannende Geschichte mit einem spannenden Trainer, aber hatten wir ja auch letzte Woche.
Ja.
Gut, kommen wir jetzt dem Ende entgegen, Herr Kern.
Wird mal Zeit.
Blick auf Kicktipp zum Abschluss. Ja. Sag an, was da los ist.
Ich sag mal an, die Saison ist gelaufen und wir haben einen Sieger, jetzt wo auch die Bonus, also es war auch schon bevor wir jetzt die letzten Bonusfragen Ergebnis dazu hatten, stand auch schon ein erster Platz fest. Es kam nämlich noch am letzten Spieltag zu einem Führungswechsel. Das war letzte Saison auch der Fall. Da war aber Mixel das erste Mal überhaupt auf Platz 1. Hier, Cedric war schon einige Male in dieser Saison auf Platz 1, auch wenn vielleicht die letzten Wochen öfter mal JD da vorne war, auch Hannes der Dritte war öfter mal, aber wir können auf jeden Fall Cedric zum Sieg bei unserem Tippspiel gratulieren. 615 Punkte hat der geholt. Zum Vergleich, Mixel vor einem Jahr hat mit Anführungszeichen nur 546 Punkten da das Spiel gewonnen. Also Hut ab, Cedric, auch JD, Platz 2 mit 613 Punkten ist stark. Hannes hat mit 587 Punkten genauso viel, also auch mehr als Mixel letztes Jahr. Das ist stark. Fipsi übrigens, unser Vorjahresdritter, ist auf Platz 4, genauso mit 587 Punkten. Aber ich glaube, da haben dann die jeweiligen Spieltagssiege, da hat Hannes ein paar mehr den Ausschlag gemacht. Also Cedric, JD, Hannes, Hut ab.
Hut ab. Herzlichen Glückwunsch an Cedric, den Gewinner. Und wer wurde Fünfter? Das hast du jetzt verschwiegen. Bis Platz 4 gehst du runter und den Fünften verschweigst
du, oder was? Ja, da steht der Troika-Mann.
Ja,
585 ist auch stark, ja, auch stark.
Und mir fehlen 2 Punkte zu Platz 3 nur. 2. Ja. Oh Mann, war das knapp. Und Stichwort 2 Punkte, ne? Cedric hat mit 2 Punkten Vorsprung vor JD gewonnen. Das ist sehr, sehr bitter. Ausschlaggebend dann die Bonuspunkte, die habe ich gerade ausgewertet. Also hier, was hat man getippt? Wer zieht in die Champions League ein? Wer wird die Zamora? Wer wird Pichichi? Jan Lewandowski beispielsweise hat mir, glaube ich, dann von Platz, also nur mit den Resultattippen war ich 6. und durch die Bonuspunkte wurde ich noch 5. Habe da Yusuf hinter mir gelassen, aber ja, 2 Punkte zu Rang 3. Also ich war hochzufrieden mit Platz 5. Den hätte ich sofort unterschrieben vor der Saison, so ehrlich will ich sein. Aber jetzt, wenn ich sehe, dass mir nur 2 Punkte zu Platz 3 fehlen, wurmt mich das schon, weil unter anderem, wie gesagt, 0-0 bei Getafe hatte ich eigentlich erst eingetragen. Das wäre der eine Punkt, der mir dann schon fehlt. Und dann noch irgendwo ein Pünktchen in der 90. Ach so, übrigens, ja, das war es sogar. Das Gegentor von Atletico bei Villarreal. Da hatte ich nämlich 2-1 Atletico und die haben in der 92. den Ausgleich kassiert, dann wäre ich einfach Dritter gewesen.
Ja, ja. Da hat sich Cedric über 3 Punkte gefreut. Der hat auf Unentschieden getippt. Also.
Wow, da siehst du mal, dann lag es wirklich an diesem Tor.
Und spannend ist auch, wenn wir ein bisschen über unser anderes Tippspiel noch reden. Wir machen ja immer noch die Tendenzen bei den jeweiligen Spielen. Da hast du knapp gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. 188 zu 187. Das haben wir jetzt zum dritten Jahr gemacht, dass wir auch noch nebenbei das tippen. Die Tendenzen hast du auch zum dritten Mal gewonnen. Aber es wird immer enger, noch ein Punkt Vorsprung.
Vamos.
Super, ja.
Campeon.
Weiß gar nicht, bei den Bonusfragen mit dem Hazard-Tor, wer hat da irgendwie Punkte geholt? Aber ja, ich und meine 8 Tore knapp vorbei. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alle, die irgendwie nur 3 Tore eingegeben haben, auch irgendwie Punkte dafür bekommen haben.
Da bekamst du nur Punkte für den richtigen Tipp. Ich glaube 0, ich habe es nur schnell mal überflogen, ich glaube 0 hatte niemand.
Keiner.
Ich habe mich ja von dir ein bisschen beeinflussen lassen. Ich dachte mir am Anfang, naja, so 1-2, maximal 3 schießt er. Und weil du dann so vollmundig da seine 8 plus Tore prognostiziert hast, habe ich mich verleiten lassen, 4 Tore zu tippen. Also eigentlich auch schon mehr, als ich ursprünglich dachte, dass er machen wird, aber dass er wieder gar kein Tor schießt.
Es ist und auch noch einen Elfmeter verballert hat da zu Saisonbeginn gegen Celta Vigo, da ging es dann bergab. Immerhin hier, Fipsi und Jürgen hatten ihm jeweils einen Treffer zugetraut. Also ja, es ist gut, dass der Vertrag aufgelöst wurde. Und da nochmal einfach großen Respekt an alle, die hier mitgetippt haben. Ich bin immerhin am Ende noch auf Platz 17 gestiegen. Also Nils Kern 17, wie auf Twitter, das passt ganz gut. Da freue ich mich immerhin, die Top 20 erreicht zu haben. Aber es war schon ein starker Fight. Auch wenn die letzten Wochen, habe ich mehr und mehr gemerkt, da tippen doch viel zu viele auf die Favoriten. Ich habe immer mal auf Barca Patzer oder so getippt, bin so noch ein bisschen geklettert von irgendwie Rang 25. Also es ist da manchmal doch ein bisschen sehr berechenbar. Aber gut, am Ende ist entscheidend, wer da ganz oben steht. Also da nochmal Cedric, JD, Hannes, auch Fipsi und Alex, Yusuf danach. Hut ab, Chapeau dafür. Bin gespannt, wer das nächstes Jahr halten kann. Denn wie gesagt, 615 Punkte sind ein Riesenwert, wenn letztes Jahr der Sieger 546 Punkte nur hatte. Das ist schon mal ziemlich stark. Da bin ich immer gespannt, wie es nächste Saison dann natürlich auch weitergeht. Da könnt ihr auch mitmachen bei unserem Tippspiel. Wer sich jetzt das ganze Saison gewundert hat, wie kann ich da mitmachen? Das geht, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon, also patreon.com/tikitaka-podcast. Ich glaube, das geht mit jedem Abo, kann man da mitmachen. Die Sieger, Cedric, JD und Hannes, werden da von uns jetzt natürlich noch kontaktiert und bekommen dann auch noch was. Da müssen wir nochmal gucken, ob mal, wo die Jungs sind und wie wir die vielleicht auch treffen können oder ob wir nur was hinschicken. Also da werden wir euch kontaktieren.
Da gibt es Preise. Es gibt Preise abzustauben. Preise,
genau. Wie letztes Jahr schon.
Behaltet Social Media im Blick, damit ihr da seht, was es da für die Sieger gibt oder für Hauptsieger Cedric, aber natürlich Platz 2 und Platz 3 hat er letzte Saison auch was bekommen.
Ne? Ja, ja, klar.
Klar. Von daher, ja, Glückwunsch nochmal an die Teilnehmer. Mhm. Starke Leistung.
Ja.
Herr Kern, von Ihnen, naja, Top 10 hätte ich dir jetzt schon zugetraut, hätte ich erwartet. Ich
zock halt zu viel gegen
Favoriten. Übrigens haben wir beide, und das ist bemerkenswert, ich bin Fünfter ohne einen einzigen Tagessieg. Die Top 4 hat jeweils einen Tagessieg, wenn auch geteilte teilweise.
Ja, ja.
Ich bin der Einzige von den Top 5, der keinen Tagessieg geholt hat. Also so gesehen dann vielleicht dann doch irgendwo verdient, nur Fünfter und nicht Top 4. Denn ja, kein einziger Tagessieg ist ein bisschen mager, ne?
Ja, nicht mal einen anteiligen.
Nicht mal einen anteiligen, ne?
Ich 25 Bonuspunkte, du immerhin 40, das ist stark. Also nicht nur Lewandowski hat zu dem meisten, natürlich Sandro hier sehe ich auch 40, das ist schon.
Muss mal überlegen, ob ich mir die Bonusfragen, die habe ja ich mir teilweise ausgedacht, viele. Bin gespannt, ob mir da noch was einfällt. Also wenn ihr gerne Input habt. Ja. Für die Bonusfragen, weil ich kann ja Bonusfragen selber erstellen, die Hazard-Geschichte, ne? Weil entsprang ja unserer Wette. Übrigens, der Schuld ist mir auch ein Iskind oder irgendwas, ne? Das war ja auch eine Essenswette. Nicht vergessen hier, nicht, dass du dich wieder hier von Festival zu Festival hangelst und dann plötzlich sehe ich dich 3 Monate nicht mehr und dann hoch.
Fängt die neue Saison an.
Mal gucken, was uns da für Bonusfragen zur neuen Saison. Ich finde, die machen das ja ganz prickelnd. Und
ja, doch.
Super. Also wenn ihr Vorschläge habt, lieber Mittipper im Tippspiel, dann gerne über Patreon einfach übermitteln. Ne? Hazard ist ja jetzt weg, den können wir nicht nochmal, aber zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wie viel gelbe Karten, ja, okay, das wird dann schwierig, aber irgendwas fällt uns ja was Witziges ein für die Bonusfragen. Dann gucken wir mal, wie das nächste Saison abläuft.
Hier nochmal Hut ab an Sokrates für die 55 Punkte bei den Bonusfragen. Der hatte sogar als einer der einzigen, glaube ich, Elche als erste Trainerentlassung getippt und auch alle 4 Champions-League-Teilnehmer sogar Real Sociedad. Hut ab dafür und ja, generell nochmal Hut ab an alle, die das auch durchgezogen haben. Das waren sehr viele, die da sehr lange aktiv waren, nur am Ende vielleicht hier und da mal Dominik nach unten durchgerutscht, aber das passiert also stark, da die Community, die da mitgezogen hat, und ich glaube, es ist auch immer ganz nett, wenn man mal erwähnt wird bei einem Spieltagssieg oder irgendeinem kuriosen Spieltagstipp hier. Luis Martins hat 3 Spieltagssiege eingefahren, auch krass, aber ist nur 31. geworden, immerhin. Ja, da freuen wir uns jetzt schon auf die neue Saison und wenn ihr euch jetzt fragt, kommt jetzt noch ihr Team der Saison und so weiter, wir haben jetzt schon 90 Minuten, das machen wir alles in einer extra Folge noch Saisonabschluss mit dann Flops und Tops der Saison und Trainer und so weiter. Da gerne auch nochmal der Hinweis, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, was man da, welche Kategorien oder so gerne mit reinnehmen können wollen. Manches ist vielleicht doch klar, Breakthrough-Player oder Spieler der Saison, ohne jetzt genau spoilern zu wollen, aber schauen wir uns dann nochmal an. Also das wird dann so, ja, mal gucken. Werdet ihr erfahren, wann es diese neue Sonderfolge gibt mit unserem Saisonabschluss, Fazit mit Team der Saison und so weiter. So, nochmal großes Gracias für die Saison an euch, auch wenn vielleicht der Fußball nicht immer so mega prickelnd war, aber bei Tiki-Taka haben wir ja trotzdem durchgezogen. Das war unsere 185. Folge. Danke an die 140 Patreons, die es gibt. Da dürft ihr uns auch gerne natürlich weiter unterstützen. Natürlich wird es auch nächstes Jahr Tiki-Taka geben. Das wird dann das war jetzt unsere 4. Saison, wird dann schon unsere 5. Saison, also auch verrückt. Ne? Ist jetzt die erste Barca-Meisterschaft, 2-mal Real, 1-mal Atletico. Dann darf gerne jetzt wieder Realmeister werden nächste Saison.
Wo Messi vielleicht dann doch zurückkehrt, übrigens, es gab wieder Breaking News. Nur noch zum Abschluss, denn der Vater hat sich ja mit Laporta getroffen und hat den wartenden Reportern gesagt, dass Messi Bock hat, zurückzukehren zu Barca. Also so offen und ehrlich und straightforward äußert sich Jorge Messi ja normalerweise nicht. Aber der hat wirklich selbst gesagt, ja, Messi will zu Barca zurückkehren. Das ist seine Priorität. Mhm. Und da wird wohl dran gearbeitet, oder? Das ist ja, es sieht gut aus oder irgendwie sowas. Ich habe es jetzt nur kurz überflogen auf Twitter vorhin. Also, während wir hier aufnehmen, tut sich schon einiges und wir sind halt immer noch Anfang Juni, ne? Es sind einfach 2 Monate noch hin, bis hier La Liga losgeht. Da wird noch viel, viel Transferwasser die verschiedenen Flüsse runterfließen. Okay, war ein schiefes Fass.
Hast du es
hinbekommen? Ja, war ein schiefes Sprachbild, gebe ich zu. Also, da wird noch viel passieren. Ich bin gespannt, ne? Welchen Stürmer der Real aus dem Hut zaubert und für welches Geld. Und wenn sich Barca alles schnappt und wie sie das alles finanzieren. Und ja, also uns wird ja sowieso nicht langweilig im Sommer werden. Ne? Ist jetzt nicht so, dass nach unserer Team of the Season-Folge der nächsten wahrscheinlich in der Woche oder wann, dass dann hier 2 Monate Sendepause ist. Nein, das natürlich nicht. Ja? Auch wenn der Kern hier mal durchschnaufen will. Aber nee, da gibt es noch genug zu besprechen für uns.
Real hatte 61 Pflichtspiele, bei Barca waren es was? Vielleicht 48, wenn überhaupt?
Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Waren
ein paar weniger.
Gut. Jo. So, in dem Sinne.
Gracias a todos. Hasta la próxima. Und bis dann.
Bis. Ciao, ciao.